Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Tag, Herr Thomas. Herr Thomas.
Ja, noch kannst du guten Morgen sagen.
Das stimmt, ja, ja. Guten Morgen, das stimmt. Ja, 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 wir sind noch vor 11 Uhr.
Vor 11 Uhr, genau.
Da hast du recht. Mhm.
Und wenn du mal wieder denkst, wann haben wir angefangen?
Um 10 Uhr.
Ja, da ist ein anderer, der ist aufgestanden.
Ja. Ja, mein Gott, es ist Samstag. Da kann man auch mal etwas später aufstehen.
Könnte man, ja.
Könnte man, ja, ja.
Könnte man. Ne?
Tja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir heute kein langes Vorgeplänkel, weil wir haben wir haben doch keine Zeit.
Hast du jemals Zeit?
Eigentlich nicht.
Mir kommt es momentan vor, als hätte ich nur dann Zeit, wenn ich eigentlich schlafen gehe.
Ja.
Und dann schlafe ich ja.
Ja.
Weil ansonsten momentan die letzten Wochen sind abartig. Gerade auch was Berufsleben betrifft, Stress ohne Ende.
Ja.
Ich bin froh, dass es mir jetzt nicht so auf die Nerven mit dieser einen Ausnahme vor 2 Wochen oder so mal kurz geht, ja, dass ich den Stress dann auch wirklich mit nach Hause nehme und dann mich das hier noch verfolgt. Ich bin ja normalerweise einer, der immer gut abschalten kann, quasi mit dem Ausstechen, um es mal so zu sagen, eigentlich dann auch abschaltet, ja. Aber momentan ist es echt schwierig mit dem ganzen Stress. Ja, ist halt auch viel der aktuellen Situation momentan einfach geschuldet, ja. Teilweise halt Rohstoffe, die fehlen, ja, beziehungsweise die Lieferketten, die immer noch Probleme machen, ja, Container, die Wochen länger unterwegs sind, weil sie früher unterwegs waren, Luftfrachten, die nicht funktionieren, das ist momentan alles so abartig schlimm, ja, das kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Man hatte zwischendrin mal so eine kurze Entspannung, aber jetzt gerade auch wieder Weihnachten steht ja quasi vor der Tür, beziehungsweise der Jahreswechsel. Das sorgt auch momentan nochmal für ganz schön Stress, ja.
Ja. Ja, und bei mir ist es in Anführungsstrichen ähnlich, wie wir alle wissen, bin ich ja selbstständig tätig und da sind so diese Übergänge zwischen Privat und zwischen Geschäft bei mir so fließend, dass ich diesen ganzen Stress einfach mitnehme und den ganzen Tag irgendwie mit mir umhertrage und dann da heißt es immer so schön Work-Life-Balance, ja, das hat man als Selbstständiger eigentlich fast nicht, also ich kann es kaum bei mir realisieren, dieses Thema Work-Life-Balance ordentlich umzusetzen, weil das fließt immer ineinander über und es ist echt kompliziert, da irgendwie einen vernünftigen Strich zu ziehen oder vernünftig Freizeit in irgendeiner Form zu haben oder auch ein bisschen abzuschalten. Im Moment ist es wirklich so, dass die Gedanken permanent ums Business unterwegs sind, weil ich auch sehe, dass viele Kunden, die ich betreue, massive Probleme haben, weil es auch halt Kunden aus dem Handwerk sind. Aus dem Bäckerhandwerk habe ich einige Kunden, die ich betreue, IT-technisch, und die sind echt am Existenzminimum, was den Betrieb anbelangt, und teilweise haben auch schon Betriebe aufgeben müssen und andere sind halt kurz davor aufzugeben, und das ist dann natürlich auch eine Kette, weil wenn der Betrieb dann halt aufhört, dann verliere ich auch logischerweise einen Kunden, und das ist jetzt nicht nur der Betrieb, der schließt, sondern es sind auch die Unternehmen, die betreuen, oder die sind ja auch in Mitleidenschaft gezogen werden, wie ich es dann halt bin. Ja, das ist schon im Moment eine enorme Belastung, muss ich sagen. Ja, das ist so. Und man hat ja dann auch irgendwo Empathie oder Mitgefühl mit den Kunden, die man hat, weil wenn man die schon seit Jahren betreut, dann hat man da auch schon ein freundschaftliches Verhältnis, sind halt Stammkunden, die man schon teilweise 10, 15 Jahre betreut. Und wenn es denen dann halt so schlecht geht und wenn die halt nicht wissen, wie sie ihr Unternehmen retten können, das geht einem dann schon sehr nah und das nimmt einen schon mit, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Nicht schön, nicht schön.
Nee. Mhm.
Das ist so.
Nee, aber ich sehe es ja bei meiner Frau, die ist ja auch selbstständig. Und ich habe ja früher immer Witze gemacht, wenn sie mit Terminen oder so gemeckert hat oder dass sie keine Zeit hat oder so, weil die Bücher voll sind im Prinzip, wo schon auch mal gesagt hat, machst deine Termine ja selbst, ja, dann schafft ihr halt einen Freiraum oder wie gesagt, jonglier halt oder legt ihr die Termine so, dass es halt besser passt. Mittlerweile habe ich mir so Kommentare auch verkniffen, ja, weil die Realität sieht ja dann meistens immer ein bisschen anders aus, ja.
Ja, ja.
Von daher ist alles nicht so einfach, ja. Mhm. Ja, ich hatte sie ja vor der Aufnahme gerade erzählt, sie hat ja auch hier einen Biohof als Kunden. Und bei denen ist ja das Geschäft auch um 50% jetzt eingebrochen in den letzten Wochen, ja.
Ja, und ich meine, das ist jetzt ja, was ich eben sagte, das Bäckerhandwerk ist jetzt exemplarisch, was immer wieder angeführt wird, auch in den Medien und so, aber ich sehe es ja wirklich ja in real life sozusagen, was da passiert, und das ist jetzt wirklich nicht nur irgendwie medial aufgebauscht, sondern es ist halt wirklich so, dass die enorme Probleme haben und gerade halt diese echten Bäcker und nicht diese Systembäcker, die irgendwelche Teigbatzen aufbraten oder aufbacken, sondern wirklich die noch das Bäckerhandwerk leben und wirklich auch Leidenschaft in ihr Handwerk reinlegen, dass dieses Handwerk wird gerade systematisch durch unsere wirtschaftliche Situation, in der wir gerade stecken, systematisch hier abgebaut, und das ist ein Riesenproblem, finde ich im Moment. Ja. Natürlich haben auch ganz viele andere Unternehmen Probleme, aber das ist jetzt das, was ich jetzt extrem stark und live mitbekomme, und das ist schon sehr bedrückend, was da passiert, ja.
Naja. Ja, dann hast du natürlich auch die eine Situation, wenn du sagst, okay, dein handwerklicher, weil wie gesagt, dein Bäcker, der halt noch so arbeitet, ja, und nicht irgendwie Rohlänge aus Polen kriegt oder so, ja, ja. Der macht halt wirklich noch alles selbst und muss halt Preise entsprechend, oder hat Preise jetzt entsprechend angepasst. Du hast halt nicht die Alternative, dass du zum Aldi gehst, ja, und da auf den Knopf drückst, zum Beispiel. Und dann da dein Brötchen rausfällt für weniger Geld, als jetzt, wie gesagt, der Bäcker verlangen muss dafür. Mein Gott, geh mal zu Aldi und frag da mal irgendwie einen Wasserinstallateur an. Ja, hast du ja nicht. Die Alternative gibt's ja auch nicht. Ja. Deswegen sieht's da auch ein bisschen anders aus. Aber gerade Bäcker mit der Konkurrenz, die sie einfach haben, ja, und mit den Alternativen, die es einfach auch draußen gibt. Wie gesagt, welcher Handelskette hat nicht irgendwo noch einen Backshop?
Genau.
Oder verkauft irgendwo Waren oder hat noch einen anderen Systembäcker vielleicht im Eingangsbereich oder so, ja.
Ja, so ist es. Ja. Klar. Und das sind zum größten Teil nicht vergleichbare Produkte. Das ist ein richtiger Bäcker.
Ja, aber irgendwo muss es auch herkommen. Ne?
Ja, ja, das ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt zu diesen Backshops gehe oder diesen Systembäckern, die irgendwelche Teigbatzen da aufbacken, kann man gar nicht mit einem richtigen Bäcker vergleichen.
Das Schlimme ist ja, dass es da auch wieder Sachen gibt, die sind ja nicht schlecht unbedingt.
Ja.
Klar kriegst du das, was du bezahlst, ja. Hoffentlich dann auch beim Bäcker oder deiner Wahl oder deines Vertrauens. Aber das, wie gesagt, das muss ja nicht unbedingt schlecht sein, was du da kriegst.
Nicht unbedingt.
Und das ist halt beziehungsweise, das ist ja kennt ja jeder, ja, Maki. Genau, oder so, ja. Wenn man den Geschmack gewöhnt ist.
Ja, ich glaube, viele sind auch schon, wie gesagt, geschmackstechnisch ein bisschen abgestumpft oder anders konditioniert. Das ist ein gutes Stichwort, diese ganzen Geschmacksverstärker, die sich in diesen Maggi-Fix-Produkten befinden oder Knorr oder was es da alles gibt, you name it, da gibt es ja eine Menge, dass der echte natürliche Geschmack bei vielen Leuten gar nicht mehr so greifbar ist oder gar nicht mehr, oder sie gar nicht mehr auf natürliche Geschmäcker konditioniert sind. Das ist das Problem, ne? Ganz klar.
Ja.
Aber das ist schon ein ganz anderes Problem. Da sind wir schon vom Bäcker wieder beim gesellschaftlichen Problem.
Ich meine nur, weil, wie gesagt, wenn du halt auch gerade mit diesen Aufbackbrötchen halt groß wirst, oder das halt gewohnt bist, ja, es ist halt auch immer was anderes. Klar merkst du dann den Unterschied jetzt zu einem handwerklichen Brot oder Brötchen, nur ob das dann für dich dann auch das Schmackhaftere ist ja die Frage, ja. Das ist genauso, wenn jemand, wie gesagt, nur die Tütensuppen gewöhnt ist, ja, dann fehlt vielleicht dann einfach irgendwo das Salz oder andere Dinge, wenn du es halt so kochst, ja, aber das ist,
ja,
das ist halt das, gegen was man dann ankämpfen muss. Ja.
Die geschmackliche Sozialisierung sozusagen.
Ja.
Das ist so.
Ja. Ja. Das ist genauso, wenn du selbst kochst, wenn du in der Küche groß bist, die halt viel Salz oder Zucker verwendet.
Ja.
Und du kommst irgendwo hin, wo halt salzarm oder wo in normalen Mengen gekocht wird, schmeckt es im ersten Moment ja auch vielleicht anders. Oder du sagst, hier, da fehlt was.
Ja, klar, auf jeden Fall. Mhm.
Das muss ja nicht unbedingt am Fertigprodukt liegen, sondern auch je nachdem. Wenn ich dran denke, dass bei mir auch, war ja früher auch der Fall, dass einfach mit viel, viel Salz gekocht wurde. Mhm. Und wenn du dann in einen Haushalt kommst, ja, wo halt mit normalen oder mit weniger sogar gekocht wird, klar, schmeckt es da erstmal.
Es gibt ja auch Leute, die komplett drauf verzichten, auf das Salz. Ne?
Ja. Also, oder auch Zucker. Ja.
Zucker kann ich noch verstehen, aber so komplett auf Salz zu verzichten, das ist doch recht schwierig, denke ich. Mhm. Da musst du schon sehr viel Ersatz schaffen in Form von Kräutern oder was weiß ich. Also ist, denke ich, in irgendeiner Weise möglich. Aber du musst da schon größere Anstrengungen unternehmen, das Salz zu kompensieren oder letztendlich zu ersetzen. Ne? Naja, gut.
Ja, aber so viel dazu.
Jetzt haben wir auch einen Ausflug in die Kulinarik gemacht.
Ja.
Ja,
nee, ich verkneif's mir. Ich hab's mir verkniffen.
Wolltest du den Kulinarikast ansprechen oder wie?
Nee, aber auch einen, ja.
Da gibt's ja eine Menge, die über Kochen sprechen. Ach, du wolltest über Tim Mälzer sprechen. Okay. Das Fass hast du jetzt auch aufgemacht. Ja, okay.
Nein, ich hab mir auf die Zunge gebissen.
Das Salzfass hast du jetzt auch aufgemacht. Ja, ja.
Genau, das Fässchen, ja.
Gerade bei Salz sind, hätte man auch über Karl Lauterbach sprechen können, der sich ja auch komplett salzfrei ernährt, ja.
Kann man auch machen, ja.
Kann man machen, ja. Muss man aber nicht.
Ja.
Gut. Aber bevor wir in die heutige Sendung jetzt komplett einsteigen, lass uns darüber sprechen, dass wir mal wieder einen Werbepartner an Bord haben. Und dieser Werbepartner ist ein Wiederholungstäter. Wir hatten sie schon vor, waren es ein paar Jahre, waren es zwei Jahre oder war es ein Jahr? Ich weiß es nicht. Zeit ist ja eine fließende Sache, sage ich jetzt mal so. Ich kann es nicht sagen, aber sie waren auf jeden Fall vor längerer Zeit schon mal bei uns als Werbepartner an Bord. Und das ist, wie gesagt, zum wiederholten Male die Firma Cyberpower. Und für alle diejenigen, die es nicht wissen, Cyberpower ist eines der führenden weltweit tätigen Unternehmen, die USV-Systeme herstellen. Und sie produzieren USV-Systeme sowohl für den Enterprise-Bereich als auch für den Heimanwender. Also sie haben ein wahnsinnig großes Produktspektrum. Und dann ist natürlich klar, dass das Rechenzentren USV-Systeme einsetzen. Also da brauchen wir jetzt nicht zu diskutieren. Da sind solche Systeme natürlich als erstes in der Planung, wenn so ein Rechenzentrum aufgebaut oder aufgesetzt wird. Das sind natürlich essentielle Bestandteile für einen soliden Betrieb von Datencenter und anderen digitalen Infrastrukturen. Das ist natürlich ganz klar. Aber was wir in den letzten Wochen des Jahres machen wollen mit dieser kleinen Cyberpower-Werbeaktion oder Werbepartnerschaft ist es, wie auch schon bei der letzten Aktion, den Heimanwender ein bisschen zu sensibilisieren, sich mit dem Thema USV-Systeme zu beschäftigen und sich darüber Gedanken zu machen, wie man seine digitale Infrastruktur zu Hause etwas absichern kann, sei es zum Beispiel die Fritzbox oder auch einen anderen Router, meinetwegen, oder sei es das NAS-System, das dann ordentlich vernünftig herunterfahren kann, in Kombination mit einer USV-Anlage oder mit einem USV-System. Und da möchten wir halt nochmal in den letzten Wochen des Jahres mit Cyberpower zusammen so ein bisschen sensibilisieren und zu zeigen, dass es auch für den Normalanwender Sinn ergibt, sich mit USV-Systeme auseinanderzusetzen und auch in den Produkten aufzeigen, dass das gar nicht so teuer sein muss, sicher seine digitale Infrastruktur zu betreiben. Weil, wie gesagt, es gibt da ein wahnsinnig großes Produktspektrum, was Cyberpower da am Start hat. Und sie decken wirklich, sage ich mal, zu 99% jede Zielgruppe ab. Und das ist das Ziel mit dieser kleinen Jahresendwerbeaktion. Ja, Und somit machen wir es auch heute ganz kurz und haben quasi die kommende Werbekampagne schon so ein wenig angeteasert. Und weiteres gibt es dann im Laufe der nächsten Wochen. Und somit bedanken wir uns ganz recht herzlich bei der Firma Cyberpower für die freundliche Unterstützung der heutigen Episode.
Kann ich mich nur anschließen,
ja? Ja, du hast ja auch noch Produkte im Einsatz, ne?
Ja. Mhm. Ich weiß jetzt nicht mehr die Typenbezeichnung.
Nein.
Das muss man sich nochmal raussuchen. aber da habe ich was, ja.
Ja, Cyberpower hat ja auch sehr lange Produktbezeichnungen. Also da sei es dir verziehen, dass du das jetzt nicht mehr weißt. Ja. Ich habe die auch im Einsatz und nach der letzten Werbeaktion, wie gesagt, habe ich da auch umgerüstet auf die Cyberpower-Produkte. Und ich kann sagen, seitdem laufen sie stabil bis zum heutigen Tag. Gut, okay, also dann wirklich weiter in der Sendung. Das Thema stabil funktionieren und stabil laufen ist auch der Aufhänger für das nächste Thema oder das erste Thema der heutigen Sendung. Foxconn hat in der iPhone City...
Oh, eine Überleitung aus der Hölle,
ja. egal, wo sie herkommt, die Überleitung, wir nehmen sie auch aus der Hölle. Foxconn hat in der iPhone City wohl mächtige Probleme, ihre Produktionsinfrastruktur am Laufen zu halten. Da hatten wir so einiges gehört.
Ja, beziehungsweise mit den Arbeitsbedingungen vor Ort.
Ja. Wir hatten ja schon mal über diesen sogenannten Closed Loop gesprochen. Closed Loop bedeutet letztendlich, dass die Unterbringung auf dem Gelände stattfindet, die Nahrungsaufnahme auf dem Gelände stattfindet und auch das Tagewerk, also die Arbeit auf dem Gelände stattfindet. Also schlafen, essen und iPhones zusammenschrauben, alles auf dem gleichen Gelände, um halt die Corona-Infektion einzudämmen oder halt gar nicht erst zum Ausbruch zu bringen. Das scheint aber nicht ganz funktioniert zu haben, weil da ist jetzt so einiges passiert. Es sind da so ein paar unterschiedliche Zahlen im Umlauf, wie viele Infektionen da derzeit aufgetreten sind. Also die unterscheiden sich wirklich grob, habe ich festgestellt.
Ja, wobei ob einer oder 1000 ist erstmal nicht so ausschlaggebend, weil mit der Strategie, die ja nach wie vor in China gefahren wird, macht das keinen Unterschied, wie viel.
Das ist richtig.
Da jetzt oder Fälle wirklich dann vorliegen, ja, die machen ja quasi ab dem ersten da schon massive Maßnahmen, ja.
Naja, gut, ist natürlich leichter, wenn eine Person isoliert wird, als wenn jetzt 10.000 isoliert werden müssen, in irgendeiner Weise. Also es ist leichter, das mit einer Person
zu machen. Ja, aber in China wird ja rigoros vor, wenn du damals hast, wo es zu Ausbrüchen kam auf irgendwelchen Märkten, wo sie dann ganze Stadtteile oder Ortschaften komplett zumachen, ja, weil, wie gesagt, du da irgendwie ein beziehungsweise 10 Fälle hattest und dann schließen die mal so eine komplette Ecke einfach vorne ab, ja, Schloss dran und Peng.
Ja.
Und so ähnlich ist es ja jetzt im Werk in Shenzhou ja auch gelaufen, Shenzhou oder wie auch immer man es ausspricht, tut mir leid, ja, keine Ahnung genau. Haben sie auch gesagt, hier Lockdown, kommt hier keiner mehr rein oder raus. Ja.
Ja, so ist es. Und ich glaube, genau dieses Problem versuchen jetzt einige Mitarbeiter, oder was heißt, ich glaube, es gab ja Berichterstattungen darüber, dass einige Tausende Mitarbeiter, die in Anführungsstrichen Flucht angetreten haben. Und sie haben dann
mit... Hat man im Internet auch einige Bilder gesehen und Videos von Leuten vor Ort. Ja.
Und sie haben dann mit Sack und Pack einfach das Gelände verlassen und sind dann übers Land haben sie sich dann verkrümelt, sage ich jetzt mal, und sind dann wieder in ihre Heimatregion gewandert und haben gesagt, diesen ganzen Kram machen wir nicht mehr mit. Das ist uns zu anstrengend und zu aufwendig, in Anführungsstrichen aufwendig oder zu belastend.
Ja, vor allem die Berichte waren ja auch, es hat nicht funktioniert mit der Essensversorgung, beziehungsweise generell mit der Versorgung vor Ort, also nicht nur Nahrungsmittel, sondern ja auch alles, was du sonst zum täglichen oder zum Leben einfach brauchst vor Ort. Dann teilweise hygienische Bedingungen müssen nicht mehr so doll gewesen sein, weil ist, wie gesagt, es darf ja auch keiner rein oder raus. Ja,
ja, klar.
Und bevor dann anscheinend der Lockdown dann wirklich schlussendlich komplett umgesetzt war oder gegriffen hat, haben dann einige wirklich die Taschen gepackt und haben da fluchtartig den Ort verlassen. Ja,
ja. Und wie gesagt, das ist ja kein, man muss es ja wirklich so sagen, es ist ja kein Wellness-Hotel, wo sie da untergebracht sind. Es sind ja wirklich kritische Verhältnisse, was man da an Bildern gesehen hat, das grenzt ja schon fast an Arbeitslagerbedingungen. Ich sage absichtlich.
Ja, und vor allem, das sind ja schon die verbesserten Bedingungen.
Ja, ich sage.
Du hattest ja vor Wochen, fing es ja schon an, wo Fox dann ja auch gesagt hat, wir sorgen für bessere Bedingungen.
Ja.
Und trotzdem hast du immer noch diese Bedingungen.
Ja. Ja. Und also das sind ja Verhältnisse, wo wirklich nur Essen, Schlafen, Arbeiten und also das ist schon extrem, was da abgelaufen ist. Und sicherlich ist es, wenn man das jetzt mal ganz kritisch ausdrücken möchte, jeder, der ein iPhone kauft, unterstützt natürlich diese Bedingungen. Und auch wir, die hier große Apple-Fans sind, unterstützen natürlich somit auch diese Bedingungen, muss man ganz einfach so sagen. Ne? Das ist so.
Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber da ist auf jeden Fall Apple mit in der Verantwortung, entsprechend
einzugreifen.
Vor Ort einfach auf Foxconn auch einzuwirken, die versprochenen Verbesserungen oder generell halt bessere Bedingungen vor Ort zu schaffen, das ja. Wobei sie natürlich auch auf die Handhabung der Regierung bzw. Durchsetzung von Corona-Maßnahmen keinen Einfluss haben können. Die können halt auch nur gucken, dass sie auf lange Sicht gesehen vielleicht dann, und da ist Foxconn ja auch dran, in anderen Regionen halt Produktionskapazitäten aufzubauen, das halt entsprechend noch zu unterstützen. Ne?
Ja, also wie gesagt, sie können halt in erster Linie, wie du es eben richtig sagtest, auf Foxconn einwirken, wo Foxconn Maßnahmen ergreifen kann. Das sehe ich in erster Linie da drin, dass sie halt die Essenssituation verbessern oder die Versorgungskette verbessern. Das ist ja auch, was Foxconn eigentlich regeln kann, in irgendeiner Weise. Und ansonsten versuchen auch die Situation, die sie dort haben, in diesem Closed Loop so gut wie möglich für die Mitarbeiter zu gestalten. Ne? Das so sehe ich, da ist Apple natürlich gefordert. Und da gab es natürlich auch viele Stimmen, die gesagt haben, ja, Foxconn, für Foxconn produziert ja auch für andere. Da müssten sich auch andere. Das stimmt ja. Aber gerade punktuell dieser Fall, worum es jetzt gerade geht, da werden ja zu 99,9% iPhones produziert. Umsonst heißt ja diese Produktionsstätte nicht iPhone City. Also da ist nach meiner Meinung, gerade jetzt, wo es punktuell drum geht, Apple als erste Firma gefragt, da Einfluss drauf zu nehmen auf diese ganze Geschichte. Ne? Und da bin ich
gespannt. Ja, alleine schon, wie gesagt, Apple wird so oft in dieser Berichterstattung dazu erwähnt. Ja, das kann denen ja auch nicht recht sein.
Das ist ja keine positive Publicity, auf keinen Fall. Ne? Das ist sicherlich.
Alle, wie Apple auf Lieferketten einwirken kann, wissen wir ja auch aus der Vergangenheit. Die haben sich da ja sowieso schon stark gemacht. Klar, gerade im Vergleich zu Arbeitsbedingungen bei uns ist das immer noch kein Vergleich. Beziehungsweise wir kennen halt auch solche Produktionsstätten, wie sie da vor Ort sind, einfach nicht.
Nein.
Das Problem halt ist, auch bei uns hast du nach wie vor eigentlich den Vorteil, dass selbst wenn dein Einzugsgebiet an Mitarbeitern relativ groß ist, ja, ich fahre ja auch fast eine Stunde bis zu meinem Büro, ja, hast du trotzdem noch die Leute im Prinzip in der Reichweite, dass du sie halt nicht vor Ort unbedingt unterbringen musst. Klar, mit Saisonarbeitern, gerade bei uns in der Landwirtschaft, sieht es auch nochmal etwas anders aus. Da sind teilweise die Bedingungen auch nicht so optimal oder wie man sie sich gerne wünscht. Mhm. Aber das ist ja nicht in dem Umfang der Fall, wie jetzt gerade in so einem Werk, ja, wie in Shenzhou, ja. Schwierig, ja, weil wie gesagt, da wird wirklich Arbeitskräfte von überall hergeholt, ja, die dann einfach nicht abends oder nach der Arbeit wieder nach Hause fahren können, ja, weil du hast ja dann tageweise Reisen vor dir, das kannst du gar nicht machen, ja, selbst am Wochenende lohnt sich das nicht, oder ist es teilweise nicht möglich, weil einfach die Entfernungen so groß sind oder da, wo sich halt wo die Mitarbeiter halt rekrutiert werden, die Entfernungen einfach zu groß sind, ja, und dann müssen sie halt vor Ort untergebracht werden und, du hast halt nicht irgendwie ein Hotel, was du dann anmieten kannst, ja, das,
Das ist richtig.
Ist halt schwierig, ja.
Das ist richtig. Das sind ja ganz andere Dimensionen. Ich meine, in so einer Fabrik arbeiten zwischen 200.000 und 240.000 Mitarbeiter.
Das muss man sich mal vorstellen.
Ja. Das ist Wahnsinn. Also das sind ganze Städte, größentechnisch gesehen, also von der Mitarbeiterzahl, die dort untergebracht sind und die dort Elektronik zusammenbauen in irgendeiner Form. Mhm. Und davon sind die
wenigsten. Ja, man unterschätzt teilweise, wie viel Handarbeit das noch ist. Ja.
Naja, man unterschätzt auch teilweise, denke ich, so was da für ein Output rausfällt. Ne? Also das unterschätzt man auch. Ne? Also da ist natürlich schon sehr viel maschinell, aber da ist natürlich auch ein großer Teil ein Handarbeit dabei bei der ganzen Geschichte. Ne? Das ist so. Ja, jedenfalls versucht natürlich jetzt Foxconn, respektive auch Apple, weil Apple sich an dieser an diesen Bonuszahlungen beteiligt, die Mitarbeiter zu motivieren in Form von Geld. Aber letztendlich sehen wir ja, Geld ist jetzt auch nicht alles, weil trotz dieser Bonuszahlungen oder dieser Bonuszahlungen, die ausgelobt worden sind, haben sich ja trotzdem die Mitarbeiter auf den Weg gemacht und haben sich verabschiedet. Geld ist halt auch nicht alles, sondern andere Bedingungen sind wahrscheinlich viel wichtiger für die Mitarbeiter. Jedenfalls gibt es einen Bericht von Reuters, die gesagt haben, dass die Mitarbeiter, die im November und Dezember vor Ort bleiben, nicht in Urlaub gehen und nicht aussetzen, Bonuszahlungen bis zu 2.100 Euro umgerechnet erhalten. Und das ist, wenn man jetzt mal den Monatslohn in Kontext setzt, den dort ein durchschnittlicher Mitarbeiter verdient, schon eine Menge Geld, weil der Monatslohn beträgt circa 550 Euro. Also ist das schon enorm, was Foxconn da an Bonuszahlungen verspricht. Und das zeigt natürlich auch, was da für einen Druck hintersteht und was sie für Produktionsprobleme derzeit haben müssen. Man hat ja Prognosen gelesen, dass es bis zu 30% Produktionseinbußen sein können, wenn sie dieses jetzt nicht zeitnah in den Griff bekommen, das Problem. Ja. Nicht schön.
Nee. Generell die Situation, ja.
Ja.
Wie macht man einen Zwergstor vorne ein Schloss dran und sagt dir, du bleibst, du kannst hier nicht mehr raus, ja.
Ja.
Stellst die Leute da mal unter Hausarrest quasi, ja.
Ja. Ja, gut, in Deutschland ist sowas ja gar nicht möglich, da wäre das ja Freiheitsberaubung sozusagen. Und ich denke mal, in irgendeiner Form ist das auch in China nicht möglich. Da gibt es dann ja dann auch, denke ich, hoffentlich Möglichkeiten, sich dem zu entziehen.
Ja. Das würde ich mal stark bezweifeln.
Naja.
Das sind nur etwas andere Bedingungen als bei uns.
Ja, leider. Gut, dann lass uns dieses Thema abschließen. Und lass uns mal zu einem erfreulichen Thema übergehen, zur Abwechslung, nach diesem depressiven Intro sozusagen. Lass uns über Monkey Island sprechen. Da gibt es jetzt einen Termin für die PlayStation 5 und für die Xbox am 8. November. Oh, das ist ja bald, das ist nächste Woche Dienstag, glaube ich. Da wird es erscheinen für diese beiden Konsolen und mit deutscher Synchronstimme, also das Ganze ist dann komplett deutsch durchsynchronisiert und zumindest der Hauptcharakter, der wird von dem gleichen Synchronsprecher gesprochen wie auch die älteren Teile. Ich habe jetzt leider den Namen nicht raus recherchiert, man möge mir verzeihen. Keine Ahnung.
War das nicht irgendwas mit Matt? Matt?
Keine Ahnung.
Ja, ich habe das jetzt auch schon wieder erfolgreich verdrängt, ja.
Ja.
Nee, aber kehrt zurück, ja, genau. Ich glaube, Monkey Island 3, ab da hat er, glaube ich, synchronisiert gehabt. Oder beziehungsweise seine Stimme geliehen, ja.
Kann ich dir nicht auswendig sagen.
Hm.
Aber da ich beide Konsolen nicht habe, fällt es auch raus.
Ja, PS5, Xbox, es wird ja immer gesagt, die Situation hat sich mittlerweile verbessert, ja. Ich frage mich nur wo. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass selbst der erhöhte Output, den Sony raushaut, momentan irgendwo in Lägern darauf wartet, dass es Weihnachtsgeschäft losgeht. Dass man halt zum Weihnachtsgeschäft dann die Konsolen da hat und da halt für Bilder sorgen kann, dass die Leute halt in der Weihnachtszeit halt dann ihre Konsolen unterm Baum liegen haben. Weil ansonsten, alle, gefühlt, würde ich sagen, hat sich da groß nichts verbessert, gerade bei der PS5, ja.
Vielleicht minimal, aber so richtig sehe ich das auch nicht. Allerdings ja. Fehlt mir natürlich auch so der objektive Einblick, weil es nicht meine Baustelle ist, irgendwelche Konsolen zu beobachten, ist jetzt nicht mein Steckenpferd-Thema sozusagen.
Ja. Naja.
Aber man bekommt es ja trotzdem ja mit. Ne?
Was bitte?
Man bekommt es ja trotzdem mit, was man so nebenbei bisschen, ja, auffängt an Infos. Ne?
Ja, aber in der Zwischenzeit wurde ja auch ein Termin bekannt gegeben, vor allem auch der Preis für die PSVR 2, ich glaube Februar war es, soll sie kommen in Deutschland. Was allerdings heftig ist, ist der Preis, ja. Du hast 599 Euro, rufen sie bei uns aus. Sagen wir mal 600. Ich glaube, es waren 599 und 99 Cent. Also, mein Gott, der eine Cent, ja. Also 600 Euro, wenn du mal guckst. Ich glaube, mittlerweile liegt der UVP für die PS5 bei 549. Also nochmal 50 Euro mehr für die PSVR 2. Also für die Virtual Reality Brille, die zweite Version. Wenn du mal guckst, wo VR-Systeme für einen PC anfangen. Okay, klar, der PC kriegst du nicht für einen vernünftigen Gaming-PC kriegst du nicht unbedingt für 550 Euro.
Nee.
Vor allem keinen, mit dem ich VR machen wollte. Ja. Aber du bist da nicht weit weg von dem Preis, ja, für ein PC-VR-System. Und das für die Zone wurde vielleicht, oh mein Gott, wie viele Spiele willst du denn? Also ich weiß nicht, ob das Ding sich so gut verkaufen wird, gerade in der aktuellen Situation, die wir einfach haben. Ja, dann kommst du im Februar mit einer VR-Brille, die dann nochmal so viel mehr als die Konsole kostet. Oder zusätzlich dann auch zur Konsole plus die Spiele, die dann... Also da musst du schon sehr drin aufgehen, beziehungsweise dich dafür begeistern können. Ja,
ja, das ist korrekt.
Wenn ich das wenigstens noch an einem System verwenden könnte, aber.
Naja, gut, das wird wohl niemals passieren. Denke ich.
Das ist schon, naja. Also viel Glück damit, Sony, aber. Das stünde bei mir, selbst, ich habe ja noch nicht mal eine PS5, ja. Aber selbst wenn ich eine hätte, würde die ganz unten bei mir auf der Shoppingliste stehen. Ganz, ganz, ganz weit unten. Da käme sehr viel mehr, vorher dran, ja.
Ja.
Als mir eine.
Ja. Naja. Was bei Apple auch ganz, ganz, ganz unten auf der Performance-Wunschliste stand, ist eine vernünftige Übertragungsgeschwindigkeit für den vorhandenen USB-C-Port im iPad der 10. Generation einzubauen. Da haben wir mal wieder das beste Beispiel. USB-C ist nur die Darreichungsform, was hinter USB-C
das ist nur
steckt.
Genau.
Das kann alles sein.
Der Stecker heißt nicht, dass du da...
Genau. Und da kann ja fast alles hinterstecken. Du kannst halt Thunderbolt hinterbauen und auch Thunderbolt logischerweise dann performance-technisch erreichen, wie auch die iPad Pro-Geräte, die haben ja halt Thunderbolt an Bord.
Du kannst über USB-C, kannst du USB 3.2, nee, was ist es mittlerweile, 2... Boah, frag mich jetzt.
Um jetzt die ganzen Standards aufzuzählen, müsste ich eine Tabelle aufrufen. Ich habe die nicht im Kopf, weil es ist sehr komplex, was da alles drüber abgebildet werden kann.
3.1 Gen 2, und, keine Ahnung.
Genau, was, und ja. Auch die Namensgebung hat sich ja dann mal wieder geändert oder hat öfter genau. mal geändert. Obwohl es quasi technisch das gleiche ist, haben sie dann gesagt, wir nennen es jetzt wieder anders. Also es gibt ja da starke Verwirrungen.
Ja, wir wollen es einfacher machen für die
Wir wollen es einfacher für die machen, Leute, ja. Aber es ist ja alles komplizierter geworden. Und selbst ich habe das nicht alles im Kopf und müsste eine Tabelle aufrufen, wo ich die ganzen Geschwindigkeitsstandards auch namenstechnisch richtig umsetzen könnte. Aber Apple hat es sich hier in dem Fall recht einfach gemacht. Sie haben gesagt, Mensch, machen wir doch einfach nur eine USB-C 2.0 Schnittstelle dahinter oder vom Standard her oder vom Übertragungsstandard und das entspricht 480 Mbit in der Sekunde. Und das
genau, sparen wir doch mal einen Cent pro iPad, ja.
Genau. Und ich meine, es wäre natürlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen, wenn sie da jetzt Thunderbolt-Technik reingebracht hätten.
Nein, aber bitte
muss doch ja wenigstens nicht
mal USB 3.
Ja. Wenigstens USB 3 als untersten Einstieg, aber 2.0 ist doch nicht menschenwürdig, sage ich jetzt mal. Ich habe da auch die tollsten Pro-Argumentationen gehört. Wer sich ein iPad 10 kauft, der braucht keine schnelle Datenübertragung.
Ach, komm.
Ist ja völliger Quatsch. Ich habe ja auch die Möglichkeit, trotzdem an einem iPad 10 Festplatten anzuschließen. Und die tauchen dann ja auch im File-Manager oder in der Dateien-App auf. Und es heißt ja nicht, dass das nicht die Zielgruppe ist, die Dateien transportieren will. Das ist ja völlig an den Haaren herbeigezogen. Und ich meine, USB 2.0 ist schon so lange her. Das ist ja schon nicht mehr, das ist ja schon nicht mehr wahr. Und das ist wirklich die Krönung, was jetzt herausgekommen ist. Und das ist, ja, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie beschissen das ist, was Apple da gemacht hat. Das muss ich ehrlich mal so sagen. Also ich bin zwar ein riesen Apple-Fanboy oder ein begeisterter Apple-Nutzer, aber das ist doch unter aller Sau. Also sorry. Also bei aller Liebe.
Was heißt unter aller Sau? Die Leute wollten C, sie haben C bekommen. Es war nie die Sprache davon,
ja,
dass es, von, ja, dass es mindestens 3.0 sein muss, also 5 ja. Gigabit. Und das ist ja auch das, wo viele sagen, ja, für eine schnelle, also wenn ja wenigstens, beziehungsweise sie gerade im Vergleich halt Lightning zu USB-C, doch USB-C, genau, wo viele sagen, ja, wenn das iPhone gerade auch mit der neuen Kamera und 4K und Video und Datenübertragung dann USB-C unterstützen würde. Aber wie man jetzt gerade sieht, USB-C heißt nicht,
ja, klar,
dass du da USB 3.1 drauf hast mit deinen 10 Gigabyte, ja. Gigabit. Das könnte 3.0 sein mit 5, ja, was ja immer noch schneller wäre als USB 2 mit 480 Mbit. Ja.
Ja.
Deswegen, also das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Ja. Und das, wie gesagt, macht mir nach wie vor Bauchschmerzen, ja, wir haben da ja auch gerade, was das nächste iPhone betrifft und USB-C, ja auch schon drüber gesprochen und ich ging immer nicht davon aus, dass das iPhone Pro mit einer 2.0 Schnittstelle käme. Mhm. Aber kann man das so ausschließen?
Nein.
Ich denke schon, aber es wäre, aber wie gesagt, ich würde da nicht meine Hand fürs Feuer legen, beziehungsweise irgendwelche hohen Wetten drauf abschließen. Also ich gehe davon aus, dass es zumindest mal mit USB 3.1 kommt. Aber.
Also meinst du iPhone 15 oder das iPhone, ja, was USB-C dann haben wird?
Ja, genau.
Wahrscheinlich wird es das 15er ja sein. Ja, davon gehe ich jetzt
aus. Also ich denke nicht, dass das mit 2.0 käme.
Nein.
Aber wie gesagt, so ganz ausschließen kannst du es halt nicht, ja.
Ja. Also ich kann ja vieles bei dem iPhone, iPad der 10. Generation verstehen, dass sie sich wirklich auch abgrenzen zum iPad Air, sprich ein nicht laminiertes Display. Das kann ich alles in irgendeiner Weise noch verstehen, einen schlechteren SoC, kein M1 drin. Ja, logisch, du musst ja auch eine Abgrenzung haben, weil das ist ja letztendlich ein iPad am unteren Ende. Ganz klar, du musst dich abgrenzen, aber in einer Schnittstelle sich abzugrenzen, die wirklich nur vom Controller her Centbeträge kostet, das kann ich nicht begreifen. Das kann ich
ja
nicht
begreifen. Wie gesagt, vielleicht hat doch Apple dann einfach gesagt, okay, ihr wollt USB-C, ihr kriegt ja USB-C,
aber es ist ja auch
ein, nein, iPads haben ja schon länger USB-C, also das ist ja,
das ist ja auch ein Schlag ins Gesicht, das Ganze.
Also das wäre auf jeden Fall einer, wenn das iPhone käme.
Ja, aber das ist ja auch schon eine Frechheit. Sorry. Es ist, was jetzt Apple macht.
Muss ja, also gerade 2.0, ja, so ein alter Standard. Wir haben ja 3.0 schon länger. Aber ich habe mir gerade mal die von dir angesprochene Tabelle aufgerufen, weil wir hatten ja auch gesagt mit der Umbenennung, sie wollen es ja einfacher machen. Mittlerweile ist ja der USB 3.0 Standard ja auch ein USB 3.2 Standard.
Der hat aber noch
allerdings eine Generation 1.
Ja.
Hm. Genau, USB 3.1 ist ja auch 3.2, allerdings jetzt Generation 2. Und 3.2 ist 3.2, allerdings 2x2.
Es gibt auch 4x4, gibt es auch noch, ne?
Ja, das ist so Banane.
Ja.
Das ist so Banane.
Ja.
Das ist echt, ich, keine Ahnung, ey.
Naja.
Deswegen, und das sagen wir ja schon länger, USB-C ist ja
sehr komplex.
Schön, dass wir einen einheitlichen Stecker haben, aber da versteckt sich so viel dahinter.
Ja, so ist es.
Also wir hoffen mal das Beste fürs nächste, alle für das iPhone, wenn es denn USB-C bekommt, ja, dass sie da nicht auch so eine Nummer abziehen, weil das wäre echt ein Joke. Ja.
Ja.
Das wäre so ein Schlag ins Gesicht.
Ja, das wäre die doppelte Ohrfeige. Und was sie jetzt gemacht haben, das ist nur die einfache Ohrfeige, die sie uns jetzt gegeben haben. Und deswegen sage ich immer wieder, schaut euch das iPad Air an, setzt es in Vergleich mit dem iPad 10 und überlegt euch genau, ob ihr diesen Aufpreis nicht doch in irgendeiner Weise aufbringen könnt. Weil das iPad der 10. Generation ist, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, zu dem, was man im iPad Air bekommt, so schlecht aufgestellt, finde ich. Ja? Wie gesagt, alles meine persönliche Meinung, was ich hier kundtue, ist das uninteressanteste iPad, was Apple seit Jahren auf den Markt gebracht hat. Vom Feature-Set her und von dem Preis, was gerade bei uns in Deutschland aufgerufen wird. Naja, gut. Naja. Aber das habe ich ja jetzt schon in der letzten Sendung gesagt, aber ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, was da Apple für einen Scheiß gebaut hat. Aber ich glaube, mit diesen Statements verbaue ich mir jetzt so sämtliche Testgeräte, die ich jemals von Apple bekommen werde.
Nein, man kann ja auch, wie gesagt, alle Kritikpunkte kann man ja gerne ansprechen.
Ja.
Das haben wir in der Vergangenheit ja auch schon immer getan. Mhm. So offen muss man auf jeden Fall sein und wie gesagt, heutzutage in neue Hardware 2.0, aber wie gesagt, einen USB 2.0 Standard zu bauen, macht keinen Sinn.
Nein.
Klar kann man da wieder argumentieren, du hast es ja auch schon angesprochen, es ist ein iPad, es ist weder ein Pro, noch wirst du mit dem irgendwie höchstwahrscheinlich groß Foto- oder Videoaufnahmen machen, wobei ich auch schon Leute Bilder abmachen sehen mit dem iPad und zwar jetzt nicht mit aktuellen Geräten, sondern das ist halt auch schon wieder eine Zeit lang her. Also es gibt Leute, die auch das zum Fotografieren und zum Filmen nutzen, gerade aufgrund des großen Displays. Und die Kameraqualität bei den iPads war noch nie so die Welt, ja, gerade im Vergleich zu den aktuellen iPhones. Aber es gibt Leute, die das so nutzen und dann würde ich denen auch, wenn sie es nicht gerade über Airplay, über AirDrop verteilen oder halt überspielen, würde ich denen auch gerne eine schnelle USB-Verbindung wünschen, ja.
Oder deswegen zumindest eine halbwegs zeitgemäße. Es muss ja nicht die schnellste sein. 3.0 wäre ja schon okay.
Ja, 3.0 ist auf jeden Fall schon schneller, gerade im Vergleich zu 2.0.
Ja.
Ja. Noch schöner wäre es ja gewesen, wenn es 1.1 gewesen wäre.
Ja. Kannst du alles noch in USB-C wobei, abbilden?
Das ja, ist alles das, ja das ist ja kompatibel nach unten. Ja. Also, aber das, boah, das wäre... Nee, aber selbst 2.0 ist schon eine Frechheit.
Ja.
So also gerade auf USB-C. So wenn das USB-A wäre, okay, mein Gott, da kannst du auch nur sagen, okay, da sind sie ganz in der Zeit stehen geblieben, aber es ist ja USB-C.
Ja. Ja, so ist es.
Das ist echt schon traurig, ja. So gerade für so ein neues Stück Hardware, ja. Es ist ja nicht auch schon wieder irgendwie gefühlt ein oder zwei Jahre alt, ja, wie das Mini ja auch immer gerne den Anschluss verloren hat in der Vergangenheit. Das ist auch kein iPhone SE, was irgendwie jetzt schon seit 3 Jahren auf dem Markt ist und wir auf ein Update warten, ja. Sondern es ist ein neues iPad und das ist schon...
Ich meine, wir reden hier ja von Apple und Apple produziert Premium-Hardware. Wir reden jetzt ja nicht von irgendeinem Tablet-Hersteller, der irgendwo...
Ja, das ist kein Android 69-Euro-Kids-Tablet. Ja.
So ist es. Das ist kein... Oder kein Amazon-Fire-Tablet oder irgendwas.
Ja, das auch. Ja.
Es ist... Ja, wenn das Ding jetzt 199 Euro kosten würde... Ne, sage ich jetzt mal, was utopisch wäre, das weiß ich selbst. Aber dann würde man sagen, ja okay, das Ding ist billig, das ist günstig für Apples Verhältnisse. Dann könnte man das alles auch hinnehmen in irgendeiner Weise. Aber doch nicht für einen Preis von 579 Euro. Also das ist kein rundes Produkt. Ah, nee, sorry.
Nee, also heute... Wie gesagt, USB 2.0, gerade bei Geräten, die dann auch wirklich oft dann USB-C, sorry.
Ja.
Muss nicht sein.
Ja. Naja.
Das muss wirklich nicht sein. Klar will man sich da abgrenzen, aber und auch Differenzen oder wie gesagt, gerade zum Pro halt auch, beziehungsweise auch zum Air dann die Features irgendwo, aber macht da keinen Sinn.
So ist es. Gut. Aber das haben wir jetzt 3000 Mal gesagt.
Das sage ich auch noch in 3001.
Hast du recht, es wird leider nicht besser, auch wenn wir es jetzt noch 5 Mal wiederholen. Es ist leider der Fall und von daher
kann aber ich gerade, weil auch da wieder andere iPads, ja okay, komm, hör auf.
Ja, gut. Also, aber es geht weiter mit dem iPad-Thema. Vielleicht wird ja alles nächstes Jahr im Quartal 4 2023 besser. Man hört mal eine tiefe Ironie im Unterton. Da soll es nämlich ein iPad geben, was etwas größer ist. Und da soll es angeblich ein iPad mit 16 Zoll geben. Ich hoffe.
Wie lange ist es her, dass wir das Gerücht jetzt auch schon mal gehört hatten?
Das Gerücht hatten wir schon so lange. Das ist mindestens genauso alt wie das Gerücht um ein MacBook Air mit 15 Zoll. Dieses Gerücht gibt es ja auch schon lange. Ja, aber gut, das MacBook Air-Thema machen wir jetzt nicht auf. Lass uns mal kurz über das iPad eventuell in 16 Zoll sprechen. Da gab es viele Hinweise von The Information. The Information hat angeblich aus der Lieferkette und aus der Vorbereitungslieferkette, hört sich jetzt auch komisch an, zumindest aus der Lieferkette Informationen zugetragen bekommen, dass Apple daran wohl arbeitet. Ja, mein Gott, arbeiten tun die wahrscheinlich an vielen Dingen. Ob das jetzt wirklich kommen wird, ist eine andere Sache. Für mich ist es ein wenig hoffnungsvoll zu sehen, dass es wohl erst Q4 kommen soll. Und bis dahin hoffe ich natürlich auch, dass wir auch dann ein ordentliches, entsprechendes iPadOS sehen werden, was der Hardware dann gerecht wird. Weil ich sage mal, zurzeit haben wir wirklich ganz andere Probleme. Wir brauchen keinen 16 Zoll iPad. Wir brauchen ein Betriebssystem, was der Power von dem M1 oder von dem M2 Prozessor gerecht wird. Und wir haben keine Displaygrößenprobleme. Wir haben Softwareprobleme. Das ist das Problem, was wir haben.
Ja? Und das Problem ist, dass oder eins der Probleme ist mit iPadOS, obwohl es ja gerade im Vergleich zu Android auf großen Displays besser funktioniert, meiner Meinung nach, und auch von Entwicklern entsprechend gut angenommen wird, beziehungsweise halt die Apps entsprechend auf die Displays auch angepasst werden, sehe ich da eventuell auch ein Problem schon mit 16, weil 16 ist nochmal um einiges größer, als wir es aktuell haben. Klar ist Stage Manager oder eventuelle Weiterentwicklungen davon noch immer so ein Ding, was ja auf 16 Zoll dann auch noch Sinn macht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass bis dahin iPadOS so einen Sprung macht, ja, dass 16 vernünftig genutzt werden können.
Das kann ich nicht voraussagen, weiß ich nicht. Wenn ich das könnte, dann würde ich jetzt hier nicht so einen kleinen Podcast machen, oder würden wir nicht so einen kleinen Podcast machen, da würden wir, denke ich, in einer ganz anderen Position unterwegs sein. Aber ich, wenn ich mir das jetzt bisher anschaue, was Apple iPadOS technisch abgeliefert hat, im Vergleich zu der Hardware, die sie abliefern, glaube ich auch nicht, dass das nächstes Jahr mit iPadOS 17 besser werden wird. Da sehe ich ehrlich gesagt schwarz.
Weil überleg doch jetzt mal, du würdest wirklich sagen, okay, wir haben jetzt eine Displaygröße erreicht, da macht auch unter iOS eventuell so ein Multi-Window, ja, oder ein Desktop Sinn. Wie weit bist du dann noch von macOS entfernt?
Ja, eben.
Und inwieweit hättest du dann nicht eh schon macOS und würdest sagen, okay, wir haben ja mit Swift sowieso die Möglichkeit jetzt hier entsprechend um den ganzen UI-Kits und macOS-Entwicklungsumgebungen beziehungsweise Möglichkeiten sowieso schon die Voraussetzung geschaffen, dass du Apps für iOS beziehungsweise für macOS oder dass du eine App für beides schreiben kannst. Inwieweit, wie gesagt, wäre das dann überhaupt sinnvoll, ja, dass du bei so einem Gerät dann wirklich iOS, so wie wir es heute haben, dann im Einsatz hättest? Weil iOS jetzt, wie wir es heute haben, klar, kann sich da
oder noch iPad viel
OS tun bei iOS.
Und iPad OS meinst du?
Ja, iPad OS, ja. Hm. Klar hat sich auch die letzten Jahre ein bisschen was getan, aber wenn wir jetzt mal alleine da von der Entwicklungsdauer und von dem, was wir jetzt gesehen haben, gerade auch mit den aktuellen iPad Pros mal so den Trend vorzeichnen, wie gesagt, ich sehe da nichts, was irgendwie mit einem 16-Zoll-Display Sinn machen würde, beziehungsweise besser funktionieren würde, als wir es jetzt mit den aktuellen iPad Pros haben.
Mhm. Ja, so sehe ich das auch. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen gerade wieder, wo dieses neue iPad rausgekommen ist, das 10er rausgekommen ist, habe ich ganz viele Diskussionen verfolgt, sei es auf YouTube, sei es in Podcast-Form, wo jetzt wieder diese Diskussionen aufgekommen sind, kann ich mit dem iPad meinen täglichen Workload abbilden, kann ich damit arbeiten? Und diese Diskussion, die haben wir jetzt ja schon so lange und wir treten immer auf der gleichen Stelle, weil wir kommen in irgendeiner Weise nicht voran. Man stößt immer an eine Grenze. Das ist halt
ja, so. Ja, aber die Frage ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Wenn du heute schon das, was du generell mit dem Gerät machst, mit einem Chromebook machen kannst, kannst du es wahrscheinlich auch mit dem iPad machen.
Ja, aber dafür brauche ich ja kein iPad M1 Gerät.
Nein, das nicht, aber du kannst es mit dem iPad machen. Ja. Und du kannst es wahrscheinlich mit einem iPad Pro besser, schneller beziehungsweise lagfreier machen, je nachdem, was du halt machst und welche Apps du nutzt, beziehungsweise auf welchen Seiten du halt mit Safari beziehungsweise Chrome unterwegs bist. Ja.
Ja.
Aber will ich denn so eine Hardware, und das 16er wäre ja wahrscheinlich auch ein iPad Pro, ja, entsprechend ja dann auch, kostet ja auch entsprechend Geld.
Ja.
Will ich mich da halt, oder mache ich damit nur das, was ich auch mit einem Chromebook machen kann? Was ja um einiges günstiger ist?
Wesentlich günstiger ist, ja. Obwohl es da natürlich auch verschiedene Klassen gibt.
Klar, und du hattest ja auch gerade mit den Pixel-Chromebooks hattest du ja auch nochmal ganz andere Sachen oder auch mit dieser Serie von HP damals und von anderen Herstellern. Du hattest da ja wirklich im hochpreisigen Segment ja dann auch Chromebooks. Aber das, wie gesagt, irgendwie, das ist ja
also
normalerweise nicht das, was man sich dann als Chromebook kauft. Ja.
Diese Diskussion, die führen wir seit Jahren, ob das geht oder ob das nicht geht. Und diese Diskussion hat sich jetzt nicht irgendwie nach vorne bewegt.
Mm-mm.
Das iPad oder es hat sich teilweise etwas verbessert. Stage Manager, Multi-Window in einer abgespeckten Version. Das ist auch kein richtiges Multi-Window-Management, weil ich muss ja immer noch auf vorgegebene Größen hingehen, die mir das System vorgibt sozusagen. Ich habe da wirklich nichts so frei definierbar wie bei Apple. Keine richtigen Hintergrundprozesse in dem Umfang, wie ich sie auf macOS habe. Mhm. Und wenn ich das alles gegenüberstelle und jetzt mal schaue, was kostet denn ein iPad M2 in der Top-Ausstattung? Da liege ich in der 2-Terabyte-Version ohne Tastatur und ohne Pencil bei 3050 Euro. Und wenn ich dann eine Tastatur dazu haben will, die liegt bei 430 Euro. Ja? Ein Pencil nehme ich jetzt mal nicht dazu, weil das hätte ich ja bei MacBook Pro auch nicht, weil da geht das ja nicht mit dem Pencil. Also bin ich roundabout bei 3500 Euro. Und wenn ich dann schaue, was kriege ich da für ein MacBook für, leistungstechnisch, dann muss man sich wirklich die Frage stellen, muss das sein, ein iPad Pro zu nehmen mit dem eingeschränkten, mit der eingeschränkten Software, die ich habe? Das muss man sich dann gegenüberstellen, ob es das zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt bringt. Ne? Das ist die Frage.
Also das, was ich Apple auf jeden Fall fragen muss, ist, inwieweit tun sie sich einen Gefallen, ein iPad Pro mit iOS, mit iPadOS wirklich Pro zu nennen. Weil du hast keinerlei, also softwaretechnisch keinerlei Unterscheidung im Prinzip zu den günstigeren iPads. Du hast über iPadOS keinerlei irgendwie Legitimation, was ein Pro betrifft. Apps, die auf dem iPad Pro laufen, laufen in der Regel auf den anderen iPads ja auch. Ja, ob sie dann mal so gut oder so schnell laufen, mal dahingestellt. Gerade was dann erweiterte Funktionen ja in dem einen oder anderen Grafikprogramm betrifft. Ja, Filter, Multilayer etc. Das ist mal außen vor. Ja, aber im Prinzip läuft das ja über die komplette iPad-Familie. Also ich würde mich da echt fragen als Apple, ja, was macht außer Preis und Ausstattung ein Pro zum Pro? Und so, da gehört ja mehr dazu als nur die Hardware.
Genau, das sehe ich
und,
auch
so. Und auch gerade jetzt mit der aktuellen Architektur, ja, und wir sehen ja die M2s ja dann in den iPad Pros, was sich Apple fragen lassen muss, ist, warum sie auf Pro-Geräten im Prinzip kein Pro-OS laufen lassen, ja, wie es am macOS zum Beispiel ist, was ja technisch auch kein Problem wäre, jetzt auf das iPad zu bringen.
Ja.
Und gerade auch mit den Gerüchten, ja, die wir zum 16er haben, ja, warum, ja, gibt's da kein Tablet, was dann auch wirklich OS 10 unterstützt?
Ja, so ist es.
Klar kommt dann wieder die Argumentation, OS 10 ist nicht für Touch ausgelegt. iPad OS ist doch gerade auch was das Multitouch betrifft, iPad macOS so weit voraus. Ja, aber ist das, was ein Pro auf seinem Pro-Tablet haben will?
Ja. Es ist, ich meine, schauen wir uns an, es gibt kein, zum jetzigen Zeitpunkt kein Final Cut Pro für das iPad. DaVinci Resolve gibt es mittlerweile fürs iPad. Ist das beste Beispiel. Es müssen andere Third-Party-Hersteller kommen und in einer gewissen Art und Weise Pro-Software anbieten. Selbst Apple hat keine Pro-Software, die, sagen wir mal, auf dieser, wie du es eben richtig sagtest, die auf dieser Pro-Hardware funktioniert oder läuft oder exklusiv auf dieser Pro-Hardware läuft. Man könnte zum Beispiel softwaretechnisch das doch so abgrenzen, könnte sagen, okay, ihr wollt Final Cut Pro, das läuft nur auf den Pro-iPads oder nur auf iPads, die ein M1 drin haben. Dann würde das iPad Air auch noch mit reinkommen, zum Beispiel. Aber da gibt es keine Ambitionen aus dem Softwarebereich, die ein Pro-Gerät gerechtfertigen. Von Apple. Und das ist das große Problem. Die Hardware ist exzellent. Oder
überleg mal, ja? Lightroom haben sie eingestellt. Lightroom würde gerade auf einem Pro wirklich Sinn machen für Fotografen draußen.
Du meinst Feld. Aperture haben sie eingestellt?
Aperture haben sie eingestellt, ja.
Lightroom gibt es noch von Adobes.
Aperture haben sie eingestellt. Das würde auf einem iPad Pro so viel Sinn machen, gerade für Fotografen, die draußen auf dem Feld im Feld unterwegs sind, die selbst da, wie gesagt, nicht unbedingt ein 16 Zoll oder generell ein MacBook mit rumschleppen wollen, gerade die aktuellen Pros, ja, die ja doch wieder ein bisschen dicker und schwerer geworden sind, die sagen hier, ich nehme dafür ein iPad Pro, gerade wenn man mal guckt, ja, oder wie gesagt, selbst wenn du eine vernünftige Desktop Lightroom iPad-Version hättest, ja, iPad Pro-Version hättest, die gerade mit dem Zusammenspiel der ganzen Adobe Suite, ja, auch mit der Cloud-Anbindung, wie gesagt, auf dem iPad Pro genutzt werden kann, das würde so viel Sinn machen, wie gesagt, gerade mit Aperture auf dem iPad Pro und nicht einfach, wie gesagt, und auch nicht nicht Photoshop, iPhoto, ja, und auch nicht iMovie, sondern auf dem Pro Software.
Final Cut Pro wäre der erste Schritt, der erste richtige Schritt in die Pro.
Gerade was für Fotografen. Was richtig Vernünftiges, ja.
Ja, zumal du ja auch gerade bei dem 12,9 Zoll dieses wahnsinnig geile Mini-LED-Display hast, was ja wirklich absolut State of the Art ist, displaytechnisch. Ich habe das Display ja selbst in meinem 12,9 Zoll drin und das Display macht wahnsinnig Freude, anzuschauen und damit zu arbeiten. Das ist wirklich enorm. Und ich sag ja, hardware-technisch ist dieses iPad ein Traum und super, aber es ist halt nicht ausgenutzte Ressourcen, die hier einfach existieren, die nicht von der Software ausgenutzt werden. Aber wir wiederholen uns, das wird ja nicht besser.
Ja, nee, aber da ist so viel, wie gesagt, da ist so viel Potenzial, was einfach verschenkt wird. Ja. Wenn ich dran denke, ja, ich habe vor Jahren schon mit meiner, oder Micro Four Thirds hat ja auch WLAN, ja. Ich habe da vor Jahren schon Bilder direkt von der Kamera auf mein iPad bekommen, ja, per WLAN. Oder beziehungsweise auch konnte ja auch mein iPhone als Shutter, beziehungsweise als Fernsteuerung für die Kamera benutzen, ja.
Ja.
Das sind alles so Sachen, die von dem einen oder anderen Kamerahersteller unterstützt werden, aber das gehört normalerweise, gerade in diese Geräte gehört das als Software mit rein, ja, standardmäßig aus der Packung raus. Du hast eine WLAN-Kamera und dann kannst du mit deinem, wie gesagt, mit aus dem OS schon heraus oder Schnittstellen anbieten, dass die Kamera da direkt nicht irgendwie über Third-Party-Software oder so oder Kamera-Hersteller-Software, sondern dass du direkt ja eine Schnittstelle hast, über die jede Software, die auf dem iPhone da ist, dann direkt eine Anbindung hat, zum Beispiel an die Kamera. Ob das jetzt Foto oder Video ist, scheißegal. Aber dass du da direkt das machen kannst. Ja, das sind alles so Sachen, Die gehen mir nicht in den Kopf rein, ja.
Ja, das könnte man über das AirPlay-Protokoll realisieren zum Beispiel.
Ja, über welches Protokoll auch immer. Ja.
Da gibt es eine Menge Ansätze. Du hast so viele Funktionen, die du da einbauen und implementieren könntest, die dann das Gerät immer mehr zu einem Pro-Gerät auch softwaretechnisch machen. Ja, das ist halt so. Also, naja, okay. Gut, wir wiederholen uns, aber wir wiederholen uns genauso wie diese ewigen Diskussionen, kann ich eine iPad wirklich professionell ablösen gegenüber meinem MacBook Pro? Kann ich nicht.
Das ist immer die Frage, was du machst, ja?
Ja, das ist klar, ist immer die Frage. Aber allein, dass man diese Diskussion immer wieder führen muss, zeigt doch, dass es gar nicht geht. Also, verstehst du, wie ich es meine? Also, warum führt man jetzt seit Jahren diese Diskussion und führt stundenlange Podcast-Diskussionen, also jetzt nicht nur wir, sondern auch marktbegleitende Publikationen, reden stundenlang über dieses Problem. Allein, dass man darüber reden muss, zeigt doch, es geht nicht. Ne? Also, so sehe ich das. Weil man das jetzt mal ganz stark unterbricht.
Es geht nicht so einfach. Wie gesagt, es mag Einsatzzwecke geben, wo es gar kein Thema ist. Ich hatte es ja auch schon gesagt, wenn du deine Arbeiten generell oder das, was du machst, ja, generell mit dem Chromebook abbilden kannst, kannst du das wahrscheinlich auch wie gesagt, mit dem iPad machen.
Gut, aber dann brauche ich dann kein iPad Pro. Dann kann
ja,
ich auch
ein
iPad Air
nehmen. Das wollte ich gerade noch sagen. Aber das muss dann nicht, wie gesagt, ob dann ein iPad Pro Sinn macht, ist die andere Frage. Klar, das ist ein schönes Stück Hardware. Und aber je schöner oder je leistungsfähiger die Hardware wird aktuell, umso größer ist halt iPadOS einfach die Bremse im System, ja.
So ist es. Gut. Sei es drum, lass uns die Diskussion hier runterfahren, sonst wir drehen uns ja eh wieder im Kreis und wir reden eh immer wieder über dieses gleiche Thema, weil es auch wirklich ein Thema ist, was ja nicht gelöst wird von Apples Seite im Moment. Und das können wir leider auch nicht lösen. Gut. Was ein Angestellter allerdings lösen konnte, zumindest konnte er zeitweise seine monetären Probleme lösen, würde ich sagen. Ein Thema, was mich mal wieder sehr schmunzelnd in irgendeiner Weise zurückgelassen hat, weil man gesehen hat, wenn sich ganz, ganz viele Personen in irgendeiner Weise einig sind, kann man zumindest kurzzeitig bei Apple schon ein wenig Geld aus der Firma herausziehen. Aber wie gesagt, leider, oder das heißt leider, Gott sei Dank, nur kurzzeitig, weil sie haben den Mitarbeiter letztendlich erwischt. Bedeutet, ein Angestellter, der Einkäufer war in der Global Service Supply Chain, also quasi in der Lieferkettenbeschaffung, also das Herzstück von Apple mehr oder weniger im Bereich Produktionsrealisierung, den haben sie an den Hammelbeinen gezogen oder haben sie erwischt sozusagen. Er hat nämlich zwischen den Jahren 2011 und 2018 ganze 17 Millionen US-Dollar abgezwackt. Und das hat er auf ganz vielen Arten, ganz vielen Wegen realisiert. Im Endeffekt hat er Rechnungen fingiert, hat Scheingeschäfte gemacht, Schmiergelder entgegengenommen, auch Schmiergelder bezahlt, Ware gestohlen, Ware doppelt verkauft, Ware umdeklariert, also noch umgelabelt. Und Ware, die schon längst an Apple verkauft worden ist, hat er dann retourniert und hat sie dann nochmal die gleiche Ware liefern lassen und hat sie nochmal an Apple verkauft. Also Ware wurde im Endeffekt doppelt verkauft. Das sind so im Großen und Ganzen die großen Vorwürfe, die ihm gemacht worden sind. Und da gibt's natürlich noch eine Menge andere Dinge, die da aufgetreten sind. Das jetzt alles aufzuzählen wäre abendfüllend, sage ich mal. Allerdings ist dort auch eine gewisse kriminelle Kettenbildung aufgetreten, weil das kann man natürlich nicht alleine machen. Gerade wenn jetzt Ware wieder retourniert wird, muss ja der Empfänger das wieder entgegennehmen und muss sie dann nochmal wieder an Apple versenden. Also es hören da mehrere Partner zu, die sich an diesen kriminellen Machenschaften beteiligen. Und somit hat er ein ganzes Netzwerk aufgebaut. Da waren also mehrere Personen dran beteiligt an dieser Geschichte, halt auch Leute aus dem Zuliefererbereich, aus der Supply Chain sozusagen, die dort mitgespielt haben. Und die haben natürlich alle an diesen 17 Millionen in irgendeiner Weise partizipiert. Aber Initiator der ganzen Geschichte war halt der Apple-Mitarbeiter, der dann halt versucht hat, andere Lieferanten oder Ansprechpartner bei den Lieferanten anzutreiben, so ein bisschen, was heißt so ein bisschen kriminell oder stark kriminell tätig zu werden. Tja, und man vermutet, oder das kann ich, diese Vermutung kann ich auch unterstreichen, dass dann irgendwann dieser Kreis von Komplizen, von Spezies, sage ich jetzt mal, zu groß geworden ist und dass dieses Netzwerk durch die Größe und durch dieses komplexe, durch diese komplexe Struktur dann irgendwann aufgefallen ist oder dass dann irgendwo diese Kette undichte Stellen hatte oder ein schwaches Glied hatte und dass das dadurch dann herausgekommen ist. Irgendwo ist denn der Faktor Gier und Geldgeilheit wohl zu groß geworden und somit ist es dann herausgekommen. Hätte sich das wohl nur auf 2-3 Leute reduziert, dieser kleine Kreis von Kriminellen, dann wäre wahrscheinlich das Ganze noch etwas länger gelaufen. Aber man spricht hier ja von Komplizen zwischen 15 und 17 beteiligten Mitarbeitern von Zulieferern. Tja, interessant. Da haut's mich um.
Ja, vor allem jemand in der Position, der dann halt so ein System aufbaut, ja, ist schon.
Ja.
Aber muss auch mal gucken, also die fast alle irgendwo muss er ja dann, da war ja, was hat's da? 10 Jahre war er im Unternehmen, ja? Und ja. Davon 7, fast 8 Jahre wahrscheinlich ja. Den Betrug durchgezogen, ist schon.
Und ich sag jetzt mal, der wird jetzt wahrscheinlich, also die Maximalfreiheitsstrafe sind 25 Jahre. Und wenn wir jetzt mal gucken, es geht hier um 17 Millionen US-Dollar. Und wenn ich mir anschaue, dass man zwischen 15, 16, 17 Komplizen daran beteiligt waren und die haben natürlich alle was davon abhaben wollen, dann ist das nicht viel dafür, dass ich jetzt 25 Jahre in den Knast gehe.
Ja, es ist ja die Frage, wie viel haben die anderen davon überhaupt gesehen?
Das
heißt ja nicht, dass die auch wussten, um welche Summen das da generell geht.
Ja, aber für 25 Jahre in Knast, lass es.
Das ist die andere Sache, aber das ist halt immer wieder Risk und Reward, ja, also.
Das rechnet sich doch
Risiko,
nicht.
Ohne Risiko. Ja, wenn du nicht erwischt wirst.
Ja, aber.
Beziehungsweise vorher dann einfach weg bist.
Also diese Nerven hätte ich absolut nicht. Ich wäre Tag und Nacht unter Strom. Ich würde Tag und Nacht Angst und Wasser schwitzen. Jedes Mal, wenn es vor der Haustür klingelt, hätte ich Angst, dass da die Rennleitung vor der Tür steht.
Man muss mal gucken, wenn du das über so einen langen Zeitraum machst.
Meinst du, du bist abgebrüht oder wie?
Ja, das geht gar nicht ohne. Weil du kannst das über so einen langen Zeitraum, wenn du so unter Strom stehst, wie du es eben gesagt hast, kannst du das über so einen langen Zeitraum gar nicht durchziehen. Jedenfalls nicht, ohne dass du wahrscheinlich irgendwelche Drogen konsumierst, ja, und da ständig irgendwo auf dem Level unterwegs bist, ja. Dass da vielleicht am Anfang so ein bisschen hier mal gucken, ob das gut geht und ich hab das hier, aber du, wie gesagt, spätestens, da hat es ja nicht irgendwie 3 Monate gemacht, ja, sondern da hat es ja über diesen langen Zeitraum gemacht und da hast du eine gewisse Routine entwickelt, du baust das ja auch immer weiter aus, du hast gesehen, okay, es funktioniert, das funktioniert, bis jetzt hat noch keiner irgendwo da drauf reagiert, beziehungsweise du bist jetzt mit allem durchgekommen, du entwickelst eine gewisse Routine, beziehungsweise ja auch immer bessere Mechanismen, zumindest mal bildest du dir das ein. Irgendwann ist es ja aufgeflogen, aber du entwickelst da ja auch Methoden und wirst ja in deinem Betrug, den du machst, ja auch immer sicherer.
Und dadurch wirst du natürlich auch leichtsinnig.
Das kann natürlich auch passieren, aber ja, je mehr Leute du reinholst, ja, das Risiko wird einfach immer größer, dass irgendwo was passieren kann, ja. Aber wie gesagt, du gehst natürlich, gerade wenn so eine Operation so lange läuft, gehst du nicht davon aus, dass du auch jetzt gleich erwischt wirst.
Ja.
Da entwickelt sich eine gewisse Routine, Abläufe. Ja. Wie gesagt, da, es ist ja auch die Frage, hatte er für sich eine Exit-Strategie schon irgendwo im Hut oder hat er wirklich gedacht, er kann das für immer durchziehen und wird nie erwischt? Und das wäre dann schon sehr blauäugig, weil du müsstest, oder man hätte da an der Exit-Strategie arbeiten müssen, weil man muss sich bewusst sein, dass sowas nicht auf Dauer gehen kann. Dass es überhaupt so lange gut ging, ist ja schon so ein Ding. Ja, deswegen musst du ja auch eine gewisse Position einfach haben, dass du nicht noch irgendwie 50 Leute im über dir hast, die jede einzelne Transaktion abzeichnen müssen. Ja,
ja, ja. Also bei 17 Millionen musst du schon eine gewisse Position haben, um Dinge absegnen zu können. Ne? Das ist richtig. Genau. Ja. Weil hier geht es ja nicht um irgendwelche fingierten Spesenrechnungen. Hier geht es ja wirklich um hartes Geld. Ja. Ne?
Vor allem rechnen das mal aufs Jahr runter. Also, da sind ja Beträge im Jahr geflossen.
Ja.
Alle in die eigene Tasche, ja. Das ist schon ein sehr großer Anreiz. Aber wie gesagt, also das Ganze ohne Exit-Strategie könnte ich mir jetzt selbst schwer vorstellen. Aber mein Gott, vielleicht war das auch der Fehler, ja.
Da hat sich
oder generell nicht nur er, sondern alle beteiligten Personen haben sich anscheinend auch zu sicher gefühlt.
Ja. Er muss ja einen Fehler gemacht haben, sonst wäre er ja nicht aufgeflogen, logischerweise.
Ja. Ja.
Und ich meine, Apple wird den natürlich jetzt den Hintern aufreißen, auf jeden Fall. Und das ist auch wichtig, dass sie das tun, weil das ist natürlich dann auch ein Beispiel für alle anderen Mitarbeiter. Hier, schaut mal, das lohnt sich bei uns nicht.
Aber das ist nicht der erste, das
wird
auch nicht der letzte sein.
Da ging es ja damals, gab es ja auch eine Geschichte mit dieser iPad-Geschichte, dieser Sicherheitschef, der dann die Mitarbeiter mit 200 iPads da irgendwie bestochen hat. Da gab es ja auch so eine Aktion, vor zig Monaten gab es das ja, hatten wir auch drüber berichtet. Da gibt es ja einige Sachen, bloß 200 iPads sind im Vergleich zu 17 Millionen natürlich auch Peanuts, aber selbst das ist natürlich aufgeflogen, dass da jetzt mal so 200 iPads abgezwackt worden sind. Da war ja es fällt irgendwo alles auf. Spätestens dann, wenn Controlling-Maßnahmen greifen und wenn dann eine gewisse Kontrollmaßnahme durchgeführt wird und dann fällt sowas auf in irgendeiner Form. Ja, und es ist jetzt ja gar nicht gesagt, dass die da jetzt im großen Stil von rechts nach links irgendwelche Sachen kontrolliert haben. Es kann ja sein, dass ein ganz kleiner Punkt irgendwo ein Anfangsverdacht aufgetaucht ist und dann haben sie dann mal an dem Faden weitergezogen und gezogen und gezogen und haben gesehen, oh, da kommt ja noch eine ganze Menge hinterher und dann ist quasi dieses ganze Gebilde aufgetaucht und dieses ganze Konstrukt.
Aber es ist schon ungewöhnlich, dass man gerade über diesen langen Zeitraum mit solchen Beträgen, das unentdeckt bleibt, weil Apple ist ja jetzt auch, oder hatten ja auch die Größe, ja, und die ganzen internen Auditsysteme etc. Also das ist schon, da gehört schon einiges dazu, das entsprechend durchzuziehen, ja.
Ja, ja.
Das war, wie gesagt, da das waren keine Anfänge, zumindest mal nicht zum Ende der Jahre hin. Wie gesagt, das wird auch meiner Meinung nach klein oder relativ klein angefangen haben. Und hat sich dann einfach entwickelt, weil du fängst da nicht mit solchen Millionenbeträgen an.
Nein.
Und weil du musst ja erstmal die ganzen Prozesse irgendwo in den Griff kriegen oder umsetzen können, dass, wie gesagt, du dann auch solche Beträge irgendwo durch die Bücher kriegst, ja. Gerade mit den ganzen Auditmaßnahmen, die ja generell irgendwo auch laufen, ja, und zwar jährlich, also da gehört schon einiges dazu, dass auf diesen langen Zeitraum dann halt auch wirklich unentdeckt zu bleiben und dann zum Schluss solche Beträge einfach rauszuholen. Ne?
Naja, ich meine, gehen wir jetzt mal von 15 Komplizen aus, die er hatte. Allein diese Organisation innerhalb dieses Komplizenkreises, das ist ja schon nicht einfach. Verstehst du?
Je mehr du bist, alle unter, klar.
Ja, das ist so. Also das ist ja quasi nochmal eine Organisation innerhalb der Organisation, die dementsprechend ineinander greifen muss, um diese betrügerischen Maßnahmen realisieren zu können. Das ist ja nicht so, wie gesagt. Aber gut, sie haben ihn erwischt. Gut ist es. Okay, dann das letzte Thema. Samsung hat sich geäußert zum Thema faltbare Displays bei Apple oder faltbare
Also Devices. Wer nicht, wenn Samsung, ja, die wissen, was da hinter verschlossenen Türen abgeht.
Ja, das war auch.
Alle nicht jetzt im letzten Detail, aber sie wissen ja, welche Teile sie liefern, ja.
Sie haben sich innerhalb eines Gespräches, so konnte man jedenfalls bei dem südkoreanischen Magazin The Alec nachlesen, innerhalb eines Gespräches mit Vertretern aus ihrer Supply Chain unterhalten über faltbare Displays, oder das war auch ein Thema dieses Gespräches, und da haben sie gesagt, dass Apple 2024, also ab 2024, das kann natürlich auch Dezember 2024 sein, who knows, faltbare Geräte produzieren möchte. Also digitale Devices, haben sie gesagt, und sie haben gesagt, es soll kein Smartphone sein, sondern ein Tablet, ein MacBook etc. Hm. Da sind wir wieder bei dem Gerücht mit dem iPad 16 Zoll. Vielleicht könnte das iPad 16 Zoll ja ein faltbares Device werden. Könnte man natürlich auch zusammenspinnen.
Das unterstützt aber auch immer das, was ich sage. Ja, ich bin ja auch so ein Verfechter von Faltdisplays gerade bei Tablets. Wie gesagt, MacBooks ist nun mal so ein Thema, weil wir wissen es ja eigentlich auch vom iPad. Für mich ist jetzt das Tippen auf dem Bildschirm jetzt, oder gerade für längeren Texten, jetzt nicht unbedingt so die Erfüllung. Deswegen, wenn du jetzt ein MacBook hättest, oder von mir aus ja dann auch ein Tablet, was du aufklappst und da dann eine Hälfte als Tastatur nutzt, bin ich jetzt nicht so der Freund von. Da gehört auch noch ein bisschen Entwicklung rein, damit da entsprechendes Feedback dann vielleicht auch besser funktioniert als jetzt einfach nur dieses Haptik, was wir jetzt auch von iPhones kennen. Aber klar, gerade was den Formfaktor betrifft, nach wie vor bin ich fest der Überzeugung, dass es bei Tablets mit den meisten Sinn ergibt. Mhm. Ja.
Ja, also ich könnte mir das jetzt vorstellen, dass Samsung natürlich darüber genau Bescheid weiß, weil Samsung eines der Hauptlieferanten ist, die Tablets, die Displays liefern. Mhm. Und ohne Frage auch die beste oder eines der besten Qualitäten abliefert. Also LG hatte ja da auch Probleme.
Die produzieren die Displays, die verbauen die in eigenen Geräten. Also die haben da jetzt auf jeden Fall schon sehr viel Erfahrung mit der Technik. Und die wird ja mit den Jahren nur besser.
Auf jeden Fall. Je mehr Produktionserfahrung du hast, je besser wird natürlich auch die finale Qualität der Displays. Klar, das ist korrekt. Ich könnte mir, wie gesagt, auch vorstellen, dass irgendwas Tablet-technisches oder MacBook-technisches die ersten faltbaren Geräte von Apple sein werden. Werden wir sehen. Es bleibt spannend.
Gut. Ja, gerade auch wenn du mal überlegst, Tablet, ja, du hast den Vorteil, wenn du es faltbar machst, dass du einfach vom Formfaktor her kleiner wirst, was jetzt alleine auch schon den Transport betrifft, was den Displayschutz betrifft. Du bist auch beim Tablet eigentlich raus, was jetzt externe Displays nochmal betrifft. Auf der Rückseite, in Anführungszeichen, vom Gerät brauchst du nicht zwangsläufig, ja, sondern zum Arbeiten klappst du sowieso auf. Ob du es dann wirklich in diesem Modus benutzt, dass du die Hälfte zum Display oder wirklich dann zur Tastatur nutzt und dann oder komplett Display oder wie ein herkömmliches Tablet aktuell dann nutzt, mal außen vor gelassen. Aber wie gesagt, für mich würde sich so ein externes Display nicht unbedingt jetzt aufzwängen, weil es ist ja auch kein Smartphone, wo du ständig eventuell deine WhatsApp-Notifikationen oder deine Benachrichtigungen bekommst, wo du ständig nach der Uhrzeit gucken willst, ja. Gerade wenn du halt kein Uhrträger mehr bist, ja. Diese ganzen Probleme, die du mit dem normalen Anwendungsfall von einem Smartphone hast, hast du ja mit dem Tablet nicht. Genauso mit dem MacBook ja in der Regel auch nicht, ja. Deswegen macht das da für mich eigentlich, wie gesagt, wesentlich mehr Sinn, als direkt ins Smartphone zu gehen, ja, wo du einfach die Problematiken hast, aktuell noch, ja, was die alleine schon die Dicke vom Gerät betrifft, wenn du es zusammenklappst.
Ja, klar. auf jeden Fall.
Willst du es in der Länge machen, ja, wie jetzt, das eine ist ja das Flip und das andere ist ja
das Fold.
Das Fold, genau, willst du es in der Länge machen wie beim Fold oder willst du es machen wie beim Flip? Klar sind das technisch interessante Geräte, aber das ist jetzt für mich jetzt auch nichts, was jetzt mein iPhone im täglichen oder Einsatz ersetzen würde. Also wie gesagt, für mich nicht. Das Flip noch eher wahrscheinlich als das Fold, weil das Fold für mich gerade im aufgeklappten Zustand schon wieder mehr in die Mini-Tablet-Ecke geht. Ja.
Oh, Fablet, wie man früher so schön sagte.
Ja.
Ja. Aber nach wie vor sehe ich diese Geräte in der freien Natur sehr, sehr selten. Also ich habe jetzt vielleicht 3 oder 4 Mal.
Du kriegst ja auch nicht geschenkt. Ja, klar, wenn du sagst, so ein iPhone Pro kriegst du auch nicht geschenkt. Mhm. Aber ja, also,
Die Dichte von klappbaren Geräten, die ich jetzt wirklich so im Alltag sehe, jetzt bei Otto Normalanwender,
übersichtlich.
Ist sehr gering. Ne?
Hm. Ja. Ja.
Aber das ist ja auch, liegt ja auch auf der Hand, weil
das wäre allerdings auch nochmal nicht unbedingt Game Changer, aber das wäre auch nochmal so ein Ding, wenn Apple wirklich mit einem faltbaren Smartphone käme.
Ja.
Klar, denen würde auch das Knick brechen, wenn die erste Charge oder das erste iPhone faltbar ausliefern und dann hättest du dieselbe Problematik wie damals Samsung mit ihren Geräten, mit den Displays. Das wäre da wahrscheinlich genau derselbe Todesstoß.
Yeah.
Für Apple vielleicht sogar noch mehr als für Samsung.
Ja.
Das ist, denke ich mal, auch einer mit der Punkte, warum Apple noch nicht da ist, weil die Technik einfach noch nicht so weit ist.
Ja.
Und ich bin auch fest der Meinung, dass Apple nach wie vor keinen Sinn sieht, ihr iPhone faltbar zu machen. Die iPhones weiter wachsen, okay. Dann wird es vielleicht auch wieder Sinn machen.
Vom Betriebssystem aktuell, Anpassungen vornehmen.
Ja, das noch nicht mal unbedingt. Alleine schon von der Hardware, vom Formfaktor her, macht das, glaube ich, für Apple, stellt sich dann nicht die Frage, das faltbar zu machen. Hm. Wie gesagt, Tablets, MacBooks, nochmal ein ganz anderes Thema, gerade auch bei den MacBooks, weil wenn du wirklich von der physischen Tastatur halt einfach weggehst, kannst du natürlich da mit dem Formfaktor auch nochmal spielen. Wobei da gerade bei den Geräten sich für mich zwingend die Frage stellen würde, du bräuchtest ein Hybridsystem zwischen macOS und iPadOS für so ein Gerät. Aber wie gesagt, da sind wir noch lang davon weg von faltbaren MacBooks, also reines Display faltbare MacBooks. Ja, da sind wir, glaube ich, noch wirklich lange, lange weg. Da sehe ich eher die Chance, oder ich sehe als erstes Gerät eigentlich mehr ein iPad, was dann faltbar kommen wird.
Ja, das sagen ja auch viele. Das ist jetzt ja nicht nur aus der Apple, aus der Samsung-Richtung, wo wir es jetzt gerade gehört haben, sondern das sagen ja auch andere, die davon ausgehen, dass erstmal die Tablets faltbar werden. Und da spricht ja auch vieles für. Allein die Knickfrequenz oder die Faltfrequenz ist beim Tablet ja wesentlich geringer als beim Smartphone zum Beispiel.
Das kommt auch nochmal dazu.
Ja.
Mhm. Ja. Und wie gesagt, beim iPad, mit dem iPad OS, hast du jetzt auch nicht die Problematik, wie jetzt zum Beispiel beim macOS, hatten wir ja vorhin schon angesprochen gehabt, was jetzt die Touch-Fähigkeit oder die Bedienung per Touch betrifft, beziehungsweise wie willst du das dann halt von der virtuellen Tastatur her halt umsetzen?
Mhm. Ja.
Wie gesagt, das ist macOS nochmal ein anderes Thema, deswegen alleine da würde ich sagen, hat das iPad einfach den Vorsprung auch, was das OS betrifft.
Ja.
Auch wenn wir meckern in Bezug auf das iPad Pro mit den Features, die es nicht hat, ja, oder mit den Möglichkeiten, die du nicht hast mit iPad OS, denke ich mal, macht es gerade in diesem Faltbereich doch mehr Sinn mit iPad OS als mit macOS zurzeit. Ja.
Naja, was heißt meckern? Ich versuche ja, meine Kritik konstruktiv darzustellen, sagen wir es so. Nach wie vor, ich sag's nochmal, iPad-technisch gesehen, hardware-technisch ist das ein hervorragendes Produkt. Ne? Aber lass uns nicht wieder damit anfangen. Wir drehen uns nicht, das bringt nichts. Lass uns.
Da schließt sich der Kreis quasi.
Ganz zum Schluss, ich habe da nämlich ein Thema übersehen, was wir noch drinstehen haben, nochmal kurz über die Prognose von Mark Gurman sprechen. Der sagte nämlich, das Apple-Jahr ist quasi hardware-technisch dieses Jahr komplett durch. Dieses Jahr werden wir keine neuen Macs mehr sehen, kein Mac Mini, kein MacBook Pro.
Kein Mini.
Ja, der wäre ja als nächstes dran, eigentlich den mal zu updaten, also sowohl von Apple als auch von deiner Seite aus. aber da werden wir dieses Jahr nichts mehr sehen, obwohl ich heute noch gelesen habe, dass zwei verschiedene Modellnummern aufgetaucht sind von Mac Minis. Einmal ein Mac Mini mit einem M2-Chip, soll wohl irgendwo in einer Datenbank aufgetaucht sein. Ich habe die Nummern jetzt nicht präsent, weil ich das nur jetzt so durchgescrollt bin. Und einmal ein Mac Mini mit M2 Pro Chip. Also da soll wohl was im Test sein. Ich bezweifle aber auch mittlerweile, dass dies Jahr noch was kommt. Es könnte natürlich noch ein November-Event geben. Aber was, wenn man sich jetzt auch die Prognosen anschaut, die Maestri abgegeben hat beim Earnings Call bezüglich der Quartalsumsätze für die Macs, passt natürlich auch die Aussage von Mark Gurman, weil er sagte, dieses Jahr wird es da schlechter aussehen und im kommenden Jahresendquartal, Weihnachtsquartal, wird es Mac-technisch ganz schlecht aussehen. Und wenn man eins und eins zusammenzählt, wenn da jetzt keine neuen Macs mehr kommen werden dieses Jahr noch, dann sieht es da natürlich auch schlecht aus. Und wenn ich mir auch diese Produktionsprobleme anschaue, die Apple hat, natürlich bezieht sich das derzeit akut auf die iPhone City, diese Produktionsprobleme. Aber generell passt das alles zusammen, dass dies ja nicht mehr viel kommen wird oder gar nichts mehr kommen wird. Und dass wir dann im Frühjahr, im März irgendwas sehen werden, Februar, März, in Form von neuen MacBook Pros oder Mac Minis oder was weiß ich. Ja. Und so alt sind die MacBook Pros ja auch noch gar nicht. Die sind ja kaum ein Jahr auf dem Markt. Also die.
Ja, da hatten wir, glaube ich, letztes Mal ja auch schon drüber gesprochen. Also wenn da ein M2-Update kommt, wird es meiner Meinung nach, also wenn es dies Jahr noch kommt, wird es sowieso nur eine Pressemitteilung.
Ja.
Also von daher sind wir ja auch jetzt nicht im Zwang, da irgendwas übers Knie brechen, oder ist Apple nicht im Zwang, irgendwas übers Knie brechen zu müssen. Es wäre halt nur schade, gerade weil wir ja eigentlich auf den Mac Pro auch so warten.
Ich könnte mir bei Mac Pro vorstellen, dass es da halt auch Probleme gibt, diese eventuelle Aufrüstbarkeit auf die Straße zu bringen, dass sie da in irgendeiner Weise Probleme haben.
Ja, beziehungsweise welchen Chip, welcher Chip mit welchen technischen Daten wird es denn letztendlich werden und wann ist der dann tatsächlich, oder wann fällt der auch wirklich dann in den Stückzahlen vom Band, ja, die du brauchen würdest, um wahrscheinlich dann die erwartete Nachfrage halt zu erfüllen, ja.
Und man geht ja auch davon aus, dass diese neuen Chips, zumindest auf jeden Fall die Chips, die in den Mac Pros reinkommen sollen, wohl auf 3 Nanometer Produktionsarchitektur basieren sollen. Und da könnte es natürlich auch Probleme geben, das auf die Straße zu bekommen. Da gibt es natürlich viele Faktoren, die in diese Problematik Mac Pro reinspielen. Ja. Also, tja. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Sprach der Blinde. Nee, also vielleicht gibt's ja noch ein Special Event, wo sie den so Last Minute dieses Jahr noch ankündigen, den Mac Pro. Das heißt ja nicht, dass er schon auf den Markt kommen muss. Aber dass man sieht oder damit die geneigten Mac Pro Kunden wissen, wo sie drauf hinsparen können oder was sie budgettechnisch ins Jahr 2023 reinpacken. Das wäre vielleicht strategisch auch ganz interessant, jetzt wirklich das Ding in irgendeiner Weise schon anzuteasern. Vielleicht nicht vom vollen Funktionsumfang her, aber ja, das haben sie ja schon mal gemacht mit dem Champagnerkübel. Und ich glaube, das wäre jetzt wahrscheinlich auch im Moment, wo dieser Druck so groß ist, eine gute Strategie, zumindest einen aussagekräftigen Teaser rauszuhauen, in irgendeiner Weise. So sehe ich das zumindest.
Ja, was in der aktuellen Situation natürlich schwierig wird, was jetzt zum Beispiel so das Nennen von dem Preis betrifft. Selbst wenn du jetzt einen Dollarpreis raushauen würdest.
Aber bei dem Teaser von Mac Pro haben sie damals auch keinen Preis genannt.
Nee, nicht, dass ich jetzt mich irgendwie dran erinnern könnte. Aber da hattest du jetzt auch nicht unbedingt die Problematik, wie wir sie aktuell haben, ja.
Ja. Ja. Ich weiß es nicht. Es ist natürlich für Apple eine enorm schwere Situation, in der sie jetzt stecken. Und
ich bin gespannt, ob sie es totschweigen, weil sie hatten ja gesagt, bis dann wollen sie ja die Umstellung abgeschlossen haben.
Ja.
Also bis jetzt quasi Ende 2022. Mal gespannt, ob sie da nochmal drauf eingehen, ja. Oder ob sie einfach stillschweigend dann jetzt ins nächste Jahr gehen.
Ja, ich meine, vielleicht gehen sie auch davon aus, dass durch diese aktuelle Situation, in der wir ja alle stecken, der Kunde das einfach so akzeptiert, dass er einfach dann auch sagt, okay, ja, sie haben zwar gesagt 2 Jahre, aber zu dem Zeitpunkt konnte noch keiner die Corona-Pandemie voraussehen, den Konflikt den Angriffskrieg in der Ukraine, in Russland, das konnte ja alles keiner konkret voraussehen, obwohl, naja, gut, man kann auch, ja, also vielleicht denken Sie, das entschuldigen die Kunden aufgrund der Situation, in der wir gerade sind, aus der Natürlichkeit heraus sozusagen. Kann ja auch sein. Ich weiß es nicht. Ja. Was soll's? Wir können es nicht ändern.
Nein.
Wir müssen es so nehmen, wie es kommt. Und jetzt haben wir noch einen Frosch im Hals. Super.
Mhm.
Ja, aber lass uns doch noch mal zum Schluss das Gewinnspiel auflösen.
Oh ja, hätte ich ganz vergessen.
Wir hatten ja diese Gewinnspielwochen quasi ausgerufen. Und wir wollen das ja auch nicht so lange laufen lassen, weil wir haben jetzt nämlich schon wieder ein Anschlussgewinnspiel. Deswegen lösen wir das Gewinnspiel heute auf. Oder ich habe es schon aufgelöst. Der Gewinner, der hat quasi
also vielen Dank nochmal für die zahlreichen Zuschriften.
Das waren dazu. Ordentlich. Ich glaube, das haben wir auch gut gemacht, dass wir uns dafür entschieden haben, eine extra Gewinnspieladresse einzurichten. Sonst hätte mein normales Postfach doch Probleme gehabt, in Anführungsstrichen.
Oder ich hätte da Probleme, das zu löschen. Das hat so schon Arbeit und Zeit gekostet, die ganzen E-Mails durchzugucken. Oh,
Ich habe da einen Automatismus drüber laufen lassen. Das heißt, ich habe das in eine Excel-Tabelle reingeschoben und habe geguckt, wie viele Teilnehmer es waren und habe dann random.org drüber laufen lassen oder besser gesagt, der Gewinner wurde dann quasi benachrichtigt von mir. Das habe ich natürlich nicht automatisch gemacht, das habe ich noch manuell gemacht und ich habe dann halt auch geschaut, ob es keine Dubletten gab, habe das so gut wie möglich versucht festzustellen. 100%ig ausschließen kann man das jetzt nicht unbedingt, aber mein Gott, wir verlosen ja auch keine Mac Pros oder keine High-End-Produkte. Wir sind ja noch im günstigen Bereich unterwegs, selbst wenn sich da einer die Arbeit gemacht hat und irgendwelche Dubletten reingesendet hat, ja, dann haben wir halt Pech gehabt. Ist halt so. Oder der Gewinner hat Glück gehabt. Mein Gott. Anyway. Jedenfalls der Stefan K. hat gewonnen und den habe ich schon benachrichtigt und ich habe ihm auch noch gesagt, dass ich ihm noch ein Tässchen, also ein gelabeltes Geek-Café-Tässchen dabei packe. Das packe ich übrigens auch bei dem nächsten Gewinn dabei. Das sehe ich jetzt mal als obligatorisch an, dass da noch ein Tässchen oben drauf kommt. Zumindest bei den Gewinnen, die ich selbst verschicke, sollte das natürlich ein Hersteller verschicken, wird es problematisch, da die keine Tassen im Schrank haben.
Hast du jetzt schön gesagt.
Da die keine Tassen vorrätig haben von uns. Aber wenn ich die Gewinne verschicke, packe ich dann noch ein Tässchen oben drauf. So, wie gesagt, da geht das ganze Mofi-Kram hin, was wir letzte Woche, nicht Mofi-Kram, um Gottes Willen, das Nomad-Kram hin, was wir letzte Woche quasi ausgelobt haben, weil Mofi ist ein gutes Stichwort. Mofi ist nämlich das, was ihr heute gewinnen könnt und wer unseren Podcast aufmerksam und lange verfolgt, der wird festgestellt haben, dass wir schon jahrelang nicht mehr über Mofi gesprochen haben. Es gab Zeiten, da haben die Leute, die Mädels, die Männer und Mädels von Mofi uns regelmäßig bemustert mit aktuellen neuen Produkten. Das ist dann irgendwie eingeschlafen, komischerweise. Seitdem sie mit der Firma Zack fusioniert sind, hat sich das irgendwie ganz schlagartig geändert. Da haben wir keine Muster mehr von aktuellen Accessories bekommen. Komischerweise habe ich das auch nicht mehr verfolgt, woran es genau liegt, ist dann irgendwie eingeschlafen. Und jetzt haben sie sich mal wieder gemeldet und haben gesagt, Mensch, lass uns doch mal wieder etwas zusammenarbeiten und wir fangen mal mit einem Gewinnspiel an. Tja, habe ich gesagt, Mofi-Produkte sind bei mir grundsätzlich in positiver Erinnerung geblieben und die Produkte, die ich damals getestet und vorgestellt habe, sind zum größten Teil auch noch im Einsatz. Das waren damals in erster Linie Powerbanks. Mittlerweile haben sie ihr Produktportfolio extrem aufgebohrt und haben da einige neue Sachen auf den Markt geschmissen. Sachen, die es damals in dieser Art und Weise noch gar nicht gab. Und man sieht auch eine gewisse Weiterentwicklung in den Produkten und auch eine gewisse Umorientierung ihrer Hardware. Und ich muss sagen, das hat sich zum größten Teil noch so positiv herausgestellt, wie es damals war. Also es hat sich nicht verschlechtert, ist auf dem gleichen Level geblieben. Also die positive Erinnerung hat sich jetzt noch bestätigt mit den neuen Produkten, die wir heute verlosen. Ich habe es mir natürlich vorher auch angeguckt, weil ich so lange keinen Kontakt mit Mofi Hardware hatte. So, aber was verlosen wir denn heute? Wir verlosen zwei Produkte aus dem Hause Mofi und das ist einmal ein Mofi Snap Plus Wireless Charging Stand und da mache ich es ganz einfach in der Beschreibung, weil es ist auch ein relativ simples Produkt. Es ist ein MagSafe-kompatibler Charging Stand für den Schreibtisch, für sonst irgendwo, wo man ein Charging Stand unterbringen kann, auch für den Nachtschrank, wo auch immer man da das Gerät platzieren kann und wo auch immer man sein iPhone aufladen möchte. Es ist ein sehr schlichtes, simples Produkt in der Farbe schwarz, wo man halt sein MagSafe-kompatibles iPhone aufladen und unterbringen kann. Mehr muss man zu dem Produkt eigentlich auch nicht sagen, weil es ein relativ schlichtes Feature-Set hat. Also das ist im Paket. Und als zweites packt die Firma Mofi ein Mofi Snap Plus. Also Snap Plus ist die Serie von Mofi. Da gibt es verschiedene Produkte. Eine Snap Plus Power Station Stand dazu. Das ist ein 10.000 Milliampere Stunden Akku-Pack, was auch MagSafe kompatibel ist und auf die Rückseite gepackt werden kann. Es ist aber auch nicht nur MagSafe kompatibel, sondern QI kompatibel. Also es funktioniert auch mit QI kompatiblen Geräten. Also jetzt nicht in erster Linie nur mit MagSafe iPhones. Und kann auf die Rückseite drauf geklappt, gemagsafed werden sozusagen. Hat einen schönen Vorteil, den ich bisher bei marktbegleitenden Rucksack-Akkus so noch nicht gesehen habe. Es hat eine Gewindeeinlassung für Stative. Bedeutet, wenn ich zum Beispiel die iPhones professionell im Videoumfeld benutze und das auf einem Stativ benutze, kann ich das gleichzeitig als Stativhalterung benutzen und gleichzeitig wird das iPhone dann aufgeladen. Also das ist eine kleine, schöne Zusatzlösung. Und wenn ich es zum Beispiel jetzt nicht am Stativ nutzen will, habe ich auf der Rückseite, als Stativhalterung nutzen will, habe ich auf der Rückseite auch noch einen ausklappbaren Stand, dass ich es zum Beispiel auf den Schreibtisch vor mir positionieren kann oder zum Beispiel auch für einen FaceTime-Call optimal positionieren kann und gleichzeitig wird dann der Akku aufgeladen. Und mit 10.000 Milliampere-Stunden hat man auch eine gute Kapazität, sein iPhone zu betanken. Dazu kommt noch, das Ding wird über USB-C aufgeladen, also wir haben auch eine vernünftige Anbindung, eine vernünftige Ladeanbindung und somit ist es ein schönes Allround-Paket als Rucksack-Akku für das iPhone. Ja. Von daher finde ich das Produkt so vom Feature-Set, auch speziell mit dieser Stativhalterung, finde ich es sehr charmant, weil diese Stativhalterung habe ich, wie ich es eben schon erwähnt habe, bei keinen marktbegleitenden Hersteller bisher gesehen. Das heißt nicht, dass es das nicht gibt, das heißt nur, dass ich das bisher noch nicht gesehen habe. Also, um das mal klarzustellen. Aber schickes Produkt. Die Darreichungsform ist bei dem Akku so ein bisschen rough. Wir haben so ein sehr, sehr roughes, gummiertes Gehäuse, was so ein bisschen rau ist. Das finde ich auch sehr charmant bei dem kleinen Ladepack oder bei dem kleinen Akku-Pack, weil es sich so ein bisschen von der Haptik so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, ich finde, sehr stark von der Konkurrenz abhebt. Da muss man auch Freund von sein, von diesem sehr roughen Aluminium, sage ich schon, von diesem sehr roughen Gummi. Aber man glänzt sich natürlich jetzt nicht nur durch diese Stativhalterung ab oder durch diese Gewindeschraube ab. Man glänzt sich jetzt auch so ein bisschen von der Haptik hier mit ab. Und somit ist es mal ein ganz anderer Weg, der jetzt hier eingeschlagen wird. Aber kein negativer Weg, halt ein ganz anderer Weg. Also ein sehr interessantes Produkt, was wir im Package verlosen. Also ein Gewinner kann beide Produkte gewinnen. Und die Teilnahme ist genauso einfach wie bei unserem Nomad-Gewinnspiel von letzter Woche. Einfach eine E-Mail an gewinnspielwochen@geek-café.de senden und wir werden das in der nächsten Folge auslosen oder den Gewinner nochmal im Podcast nennen sozusagen. Das wird voraussichtlich dann nächste Woche sein. Tja, so viel dazu. Und jetzt ist Thomas weg. Ja.
Nee. Ich hatte um dich nicht zu stören, eben auf stumm geschaltet.
Ja, mein Gott, ich habe jetzt ja fast noch ein Hardware-Review für die Mofi-Produkte gehalten. Das wollte ich eigentlich gar nicht, wollte eigentlich nur die Produkte nennen, aber da habe ich gleich zwei in eins gemacht. Und ich hoffe natürlich auch wieder, dass die Zusammenarbeit mit Mofi jetzt wieder neu aufgenommen wird und dass wir jetzt auch regelmäßig mit aktuellen Zubehörprodukten aus dem Hause Mofi bedacht werden. Weil ich finde, da gibt es noch so ein, zwei Produkte, die doch sehr interessant sind, auch die sich gerade stark anbieten, die mal hier zu besprechen. So ein kleiner Tritt vors Schienbein in Richtung Mofi. Gut, das dazu. Ja, Thomas, ich würde sagen, aufgrund der Och, wir sind heute noch gut im Timing. Wir sind noch unter 2 Stunden. Wer hätte das gedacht? aber trotzdem, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und aufgrund dessen, dass ich jetzt hier gerade merke, dass mein Frosch im Hals sich weiter etablieren möchte, würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht oder hast du noch irgendwelche Anmerkungen?
Nö, können wir machen, ja.
Können wir machen, gut. Dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder.
Genau.
Bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao.